meine erste Nacht war voll lost einfach. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe tausende Fehler gemacht, wurde 100 Mal angeschissen. Habe mich auch nicht auf die Bühne getraut. Ich habe so gesagt, ich kann das nicht, kann ich beim nächsten Mal so. Wir gehen ja mit 0 Euro rein und wir gehen mit 0 Euro raus, wenn wir dann nicht ein gewisses Maß an Dreistigkeit haben. Also das ist so ein ganz anderes Motto. Seit ich da arbeite, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es Leute gibt, die in die Prostitution so reinrutschen, die das eigentlich nicht wollten, weil man eben schon manchmal dazu geneigt ist, so, ach komm, jetzt, na, Es ist halt wie so eine Achterbahnfahrt. Man hat so das Höchste der Gefühle und das Niedrigste der Gefühle.
Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Lenia, wen hast du mir heute mitgebracht?
Ja, eine witzige Story eigentlich. Vor allem, ich glaube, die ist sogar, also ich sage schon mal, ihr Name ist Maria. Und ich glaube, sogar für dich ist die Story noch neu. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Stimmt, wir brauchen die Heilige. Ja. Genau, und zwar war ich letztens bei einem Kinoscreening von einem mega coolen Film, über den wir irgendwann in den nächsten Wochen reden werden. Also haltet die Ohren gespitzt, es geht um einen sehr coolen Film. Naja, und da waren wir beim Pre-Screening. Und dann haben wir uns irgendwie so gesehen und es war irgendwie so klar, dass wir beide quasi so die Gästenliste Plätze so haben, weil wir da eingeladen wurden, weil es halt um Sexwork geht. Und dann haben wir uns irgendwie so, ja, irgendwie so gesehen und so, hä, wer bist du? Wir kannten uns gar nicht. Und dann war das Witzige, dass einfach mein Freund, mit dem ich da war, hat zufällig am Tag vorher dich, Maria, auf Instagram entdeckt.
Das wusste ich selber
und hat
nicht.
Irgendwie so, am Tag vorher irgendwie so stundenlang deine ganzen Reels gesuchtet. Und dann sind wir also ja weggegangen und er war dann so, ich muss dir mal was Witziges sagen. Und zwar, ich kenne die seit gestern. Und das war irgendwie so voll der witzige Zufall. Und dann, dann dachte ich halt so, hä, okay, wir müssen auf jeden Fall ein Podcast-Interview aufnehmen. Und ja, genau. Maria, du hast heute spontan Zeit. Mega cool. Ich freue mich voll, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Richtig schön.
Ja, und es war sehr spontan. Also ich wollte noch kurz die Leute vorstellen.
Mach einfach.
Bevor wir jetzt noch mehr über Maria herausfinden, sage ich natürlich erstmal Hallo. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ja, wir sind heute zu dritt mit Maria.
Ja, genau. Und Maria, du bist, du arbeitest als Stripperin in Berlin und hast einen ziemlich coolen Instagram-Kanal, wo du so... Ja, ich würde sagen, so ein bisschen so darüber aufklärst, aber es ist eigentlich schon eher, also es ist fast so wie so ein persönlicher, also ich finde es irgendwie, ja genau, das, du erzählst ja auch einfach so persönliche Sachen und so und es ist jetzt gar nicht so mega, also dass man jetzt da so hingeht und so direkt denkt so, oh okay, ein Video nach dem anderen im Stripclub, sondern keine Ahnung, da ist auch mal so deine Mama drauf oder so. Genau, und du bist quasi so Influencerin, Stripper-Influencerin, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Kann man das so sagen?
Stripper-Lancerin. Ja, also ich habe natürlich ursprünglich irgendwie mal angefangen, einfach Videos hochzuladen über mein Leben, halt viel, was auch mit Strippen zu tun hatte, obviously, weil das halt auch ein großer Teil in meinem Leben ist und war. Und genau, aber behandle das eher wie so ein Tagebuch oder so einen persönlichen Blog und da gehört halt Strippen dazu, aber es ist halt auch nicht nur Strippen. Ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit nur über Strippen zu reden. Genau, deswegen sind da manchmal auch persönliche Sachen dabei, manchmal allgemeine Sachen, genau, was mir gerade irgendwie so auf dem Herzen liegt.
Ja, voll cool. Das ist noch so ein richtiger Instagram-Kanal, wie man den so, als ich so noch so jugendlich war, da war Instagram noch so, finde ich, dass man so einfach so irgendwie so ein persönliches Leben so ein bisschen mitbekommen hat und nicht alles so eine bestimmte Message und so ein Branding und keine, also so, ja genau, ich finde, das wirkt so richtig real irgendwie so bei dir.
Also vloggig ist es halt, so vloggig ein bisschen, so die Vloggerzeit. Aber wie lange machst du das denn schon? Also wie lange machst du das schon mit dem Strippen und wie lange machst du das schon mit dem Instagram-Vlogging?
Ich strippe seit 3 Jahren. Also ich habe so im Oktober 21 angefangen, voll zur Corona-Zeit. Und jetzt Social Media mache ich so seit 1,5 Jahren, irgendwie Juli, Juni 2023 habe ich damit angefangen, genau.
Und wie kamst du an Strippen? Das ist ja immer so, ich finde irgendwie so die langweiligste Frage und gleichzeitig die man irgendwie so immer gestellt bekommt als Sexarbeiterin. Und die aber vielleicht Leute interessiert. Genau, also wie kamst du dazu?
Bei mir ist es tatsächlich voll einfach. Es ist genauso wie jeder andere irgendwie zu seinem Job kommt. Ich wollte das halt einfach machen. Ich bin jetzt nicht irgendwie reingerutscht oder wurde mit der Loverboy-Methode nach Deutschland verfrachtet. So. Und nein, ich bin ja voll die privilegierte Person. So, ich wollte das machen und hab's dann gemacht und
hier bin ich so in dem Endeffekt. Ich habe mich da halt einfach beworben, weil ich es irgendwie cool fand und wollte es mal austesten und es hat mir dann halt auch gefallen und dann bin ich da geblieben, als es ein bisschen eigentlich langweilig, Bilderbuchmäßig.
Ja, das ist auch so immer meine Antwort, wenn ich das irgendwie so gefragt werde und ich glaube, Leute erwarten immer dann irgendwas voll Spannendes, so was führt eine Person zu diesem Job oder so und es ist so, ich habe halt irgendwie gedacht, ich kann es ja mal probieren und fand es dann irgendwie ganz cool, so, ja, okay. Sehr spannend.
Aber irgendwie frage ich mich auch, wie das so läuft, weil zum Beispiel würde ich mich nie trauen, jetzt einfach irgendwie zu so einem Strip-Club hinzugehen und zu sagen, hey, hallo, also ich bin die Luisa und ich würde jetzt gerne hier strippen. Also wie geht das?
Ich würde mich andere Sachen nicht trauen. Für mich war das wie das geringste Problem. Ich habe da halt eine E-Mail geschrieben, es ging dann kurz hin und her, der wollte ein paar Bilder sehen, der wollte wissen, wie alt ich bin und alles. Und dann war ich da, musste meinen Ausweis zeigen, dass ich halt auch 100% so alt bin, wie ich bin und dies und das. Und dann meinte er so, hat er mich so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Ja, heißt das so?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Ich glaube, ich habe irgendein Wort stimmt nicht, aber egal. Hat mich auf jeden Fall so ein bisschen so getestet, so hat so ein bisschen ein paar Sachen gesagt. So, ja, und traust du dich das dann überhaupt? Und wenn dir dann alle zuschauen und denkst, du kannst die ganze Zeit High Heels laufen und so. So, dann habe ich so ein bisschen, wie man halt in einem Werbungsgespräch ist, so getan, als wäre das Leichteste der Welt für mich. Genau, ich war ja damals auch 20, das ist schon auch eher so schon sehr jung. So in dem Sinne, deswegen war er, glaube ich, auch so ein bisschen skeptisch, weil eine Freundin von mir hat sich beworben, die ein bisschen älter wirkt und halt auch älter ist. Und bei der hat er das nicht gemacht. Also ich glaube, er war so ein bisschen so, die sieht jung aus, die ist jung, vielleicht gucken wir da nochmal, ob das wirklich das Richtige ist. Und dann war es halt auch so ein bisschen so, friss oder stirb. Mein Probearbeiten war echt so, so einfach ins Becken geschubst, schwimm jetzt. Und das war auch irgendwie im Endeffekt gar nicht so geil, aber ich war so, ich muss das jetzt schon irgendwie nochmal weitermachen, weil jetzt nur so einmal da angetanzt zu haben, das ist es jetzt auch nicht. Ja, da habe ich weitergemacht. Die zweite Nacht war richtig gut, die dritte war richtig scheiße und dann hatte ich so ungefähr den Dreh raus.
Und was macht das dann aus, ob das richtig gut oder richtig scheiße war?
Ja, also ich sag mal so, meine erste Nacht war voll lost einfach. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe tausende Fehler gemacht, wurde 100-mal angeschissen, habe mich auch nicht auf die Bühne getraut. Ich habe so gesagt, ich kann das nicht, kann ich beim nächsten Mal so. Und es war dann auch okay und ich hatte dann so Mittelglück mit den Gästen, so, die finden das ja auch ganz geil, wenn dann so eine ganz neue ist, die auch gar keine Ahnung hat, so die Jungfrau. und dann hatte ich da so ein bisschen Glück. Beim zweiten Mal hatte ich irgendwie gar keine Gäste und es war irgendwie alles super anstrengend und ne, und beim dritten Mal hatte ich mal so einen klassischen Besowski, der einfach nur ja, und das ist meine Chaya und dies und das, aber er hat halt richtig viel Geld ausgegeben, deswegen hatte ich dann im Endeffekt auch eine Summe an Geld, mit der ich zufrieden war. Und dann war ich so, okay, jetzt kann es weitergehen, jetzt habe ich es ein bisschen verstanden. Ja, ich habe mich am Anfang halt auch nicht getraut, nach so Sachen zu fragen, so, kannst du mir eine Flasche für 500 Euro kaufen? Mhm. Das sind Sachen, die gehen mir jetzt easy über die Lippen, aber damals war ich so, Gott, nee, das kann ich jetzt nicht bringen.
Könnte ich auch nie, oh mein Gott, das könnte ich wirklich auch nie. Also ich habe ja, das habe ich ja Lenia vor Ewigkeit mal erzählt, dass ich mal versucht habe, so Thermomixe zu verkaufen.
Was? Das kenne ich noch nicht, die Story ist das. Oh nein, Luisa, das ist so geil. Alles, was du jetzt dir erzählst, musst du bitte mit deinem bayerischen Dialekt erzählen, Luisa. Sonst glaube ich es dir nicht.
Nee, also es gibt nicht viel zu erzählen, außer dass ich mir eingebildet habe, ich schaffe es locker, so viele Thermomixe zu verkaufen, dass ich meinen eigenen Thermomix kostenlos bekomme. Dafür muss man 6 Stück verkaufen oder so, damals
okay,
jedenfalls.
Geht ja eigentlich.
Rate mal, wie viele ich verkauft habe.
0 oder 1 an deine Mama?
0 und einen hat tatsächlich mein Ex verkauft. Also der hat halt dann irgendwann, weil ich saß dann an dem Tisch, also da muss man so ein Probe essen. Ich wollte jetzt hier gar nicht zu tief eintauchen in dieses Thermomix-Ding, also nur weil du es jetzt wissen willst. Mhm. Da muss man halt so ein Probe essen, kochen und so weiter. Und dann habe ich ja für Tausende von gefühlt Euro Zutaten gekauft irgendwie diese Leute da bekocht, irgendwie den halben Abend und zugeschmart. Und dann waren die halt noch nicht sicher, ob sie den jetzt kaufen wollen und so. Und die waren halt bei uns zum Abendessen. Und dann hat halt irgendwann mein damaliger Freund dann einfach den Zettel auf den Tisch gelegt und gesagt, so, jetzt hier müsst ihr unterschreiben, so, dann habt ihr den. So, und dann hat er das halt irgendwie so gemacht, weil ich dann immer noch so, ja, ihr müsst den ja nicht kaufen. Also, es ist ein teures Gerät. Ich verstehe das total, wenn man das nicht kaufen will. Und also, es ist ja wirklich auch sehr teuer und bla bla bla. Also wirklich Null. Also ich sehe mich gerade so in diesem Stripclub, ne, wie ich da so stehe und dann so sage, kannst du mir eine Flasche? Also du musst mir jetzt auch keine
du
Flasche
kannst
auch
so Wasser holen.
Du kannst mir auch ein Leitungswasser holen.
Naja, aber das sind ja auch Tricks, die ich auch anwende. Ich sag dann so, ja, es muss auch nicht die für 1.000 Euro sein. Ich bin mit der 300-Euro Flasche total zufrieden. Versteht ihr, was ich meine? Also ich mache das auch, aber so ein gewisses Maß an Dreistigkeit gehört halt einfach dazu. Ja. Auch einfach, weil es manchmal so ist. So, dann sagt man halt so, du musst mir nicht die 1.000-Euro-Flasche holen. Dann sagt er, doch, das mache ich. Und dann, ne? Also mit Dreistigkeit gewinnt halt manchmal auch. Wie macht ihr das denn? Ihr habt ja auch eure Rates. Habt ihr da nicht, also ihr müsst ja da auch euren Wert kennen.
Ja, aber es ist halt viel einfacher, wenn es von vornherein so klar ist und halt dasteht und man das halt nicht irgendwie noch aushandeln muss.
Ist es das? Ist es von vornherein klar?
Ja, genau. Also bei uns steht's halt, also ich glaube, das machen auch die meisten Escorts so, die ich so kenne. Das ist halt einfach, das Honorar steht halt auf der Website. Und das steht halt so und so viele Stunden, so und so viel Honorar. Und dann gibt's halt keine Diskussion.
Ja, genau. Aber es ist nicht, dass zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, dann, ich habe in den Podcast so viel reingehört, wie es ging, aber ich konnte jetzt wirklich nur so anderthalb Folgen hören, offensichtlich in dieser kurzen Zeit. Aber es ist dann nicht so, weil, keine Ahnung, wenn er dann küssen will, dass ihr dann nochmal extra zahlen muss oder sowas.
Nee, wir machen ja alles eigentlich, worauf wir so Lust haben oder was so passt. Also das ist eh immer alles sozusagen dabei oder auch nicht. Also es gibt nicht sowas wie Extras oder so. Also wenn man dann Bock an dem Tag auf Analsex hat, dann macht man es halt. Und wenn man es von vornherein nicht anbietet, dann macht man es halt von vornherein nicht. Aber man zahlt dann nicht irgendwie nochmal extra, weil man zum Beispiel Analsex oder so hat oder Küssen oder so. Das ist alles
verstehe.
Ja, also wenn man halt jetzt den ganzen Tag nur Händchen halten im Bett liegt, zahlt man eigentlich das gleiche, wie wenn man den ganzen Tag nur rumvögelt. Aber es halt so auch nach dem eigenen, worauf man so gerade in dem Moment auch Lust hat. Also als anbietende Person, was man so gerade mitmachen möchte, wo man so Bock
hat. Ich verstehe. Klar, wenn ihr halt eure Honorare habt und die quasi eh fest sind und ihr damit 100% so im Reinen seid und zufrieden seid und die so hoch angesetzt sind, dass
alles ihr, eben drin ist.
Genau. Quasi. Ja. Dann ist das ja völlig cool so. Aber wir müssen ja wirklich, wir gehen ja mit 0 Euro rein und müssen. Und wir gehen mit 0 Euro raus, wenn wir dann nicht ein gewisses Maß an Dreistigkeit haben. Bei uns ist es so ein ganz anderes Motto. Wir müssen ja richtig die ganze Zeit pushen. Und es darf aber halt auch nicht so wirken, als würde man pushen. So, das ist schon auch viel Taktik und viel soziales Engagement, dass man da an den Tisch bringen muss, um seine Taler einzusacken.
Ich finde aber gerade das irgendwie so ein bisschen auch das Geile daran, weil es ist halt so, ich finde dadurch, dass es halt so klar ist, dass es so ist, dass du halt so um jeden Euro den halt irgendwie so rausholen musst, hat es schon fast so was Gamification-mäßiges.
Ja,
also
voll.
So, genau. Und ich finde vor allem, weil bei mir ist es nämlich auch so, wie Luisa meinte, ich kann sowas so gar nicht irgendwie jemandem so quasi sowas aufdrängen. Ich habe das zum Beispiel im Escort schon eher mit, ich werde ja dann oft nach Restaurant, wie sagt man, Wünschen oder Ideen gefragt. Und dann habe ich schon immer so, dass ich halt so ein paar ziemlich teure Lieblingsrestaurants in Berlin habe und dann immer schon so denke, oh, kann ich das jetzt anbieten, weil vielleicht ist das ja viel zu teuer oder so.
Ja, oder kann ich mir das jetzt bestellen, weil das ja sehr teuer ist von der Karte. Oder zum Beispiel, ich orientiere mich auch immer so an dem, was der Gegenüber, ich frage mal so, na, was bestellst du so? Und dann orientiere ich mich preislich so ungefähr da, wo der sich preislich orientiert bei der Bestellung.
Da sind wir wirklich grundverschieden. Wenn ich mit einem Sugar Daddy ausgehe, dann hau ich da richtig auf die Kacke. Klar, ich lasse es schon immer so wirken, als wäre ich so wie ihr, aber ich bin es nicht.
So einen klitzekleinen Homer nehme ich dann als Nachtisch.
Also, ich bin im Szenario, ich bin im Douglas, ja, oder Drogerie oder so und bin so, oh, ich hätte schon gern das Parfum so, aber ist okay, ich würde auch das Kleine nehmen.
Das ist so geil. Ja, genau, also ich glaube, das ist halt genau das. Ich glaube, wenn man halt so in einem Stripclub arbeitet, dann ist das so, dann ist das halt ganz klar, dass das jetzt der Skill ist und es wird halt gar nicht mehr irgendwie so geschämt, weil es ist halt klar, du bist halt gut in diesem Job, wenn du das kannst. Und ich finde, das würde mir, glaube ich, auch wie so eine Erlaubnis geben. Dann würde es mir so richtig Spaß machen, so den letzten Euro noch rauszuholen aus irgendwie Leuten so. Und die wissen ja auch, ne, wenn man dahin geht, dann weiß man das ja auch, dass das quasi irgendwie so dazugehört oder so. Also ich finde, echt?
Das fällt mir immer so schwer, wenn ich dann so anfange, darüber zu reden, nicht so eine abwertende Schiene. Aber die meisten verstehen, also es gibt ein paar wenige, die dir noch wirklich so sagen, so ja, ich weiß ja auch, dass du daran Geld verdienen willst und musst und dies und das. Aber die meisten sind halt wirklich so keine Ahnung, manchmal drücken die mir dann fruffig in die Hand und sagen so, ja, dafür, dass du die ganze Zeit hier saßt und mit uns was getrunken hast und nicht mal was verdient hast und trotzdem hier Zeit verbracht hast, so, seid ihr dumm? Ich habe nur mit euch Zeit verbracht, weil ihr mir 3 Flaschen Champagner gekauft habt, an denen ich Provision verdiene, aber die 50 Euro nehme ich dann natürlich trotzdem.
Aber ach ja, okay, stimmt, das wissen, also stimmt, das habe ich glaube ich auch erst, als ich dann das erste Mal in einem Club war, erfahren, dass quasi die Getränke, das sind, wo du einen Großteil deines Geldes mit verdienst auch, ne? Also wenn sich quasi Kundschaft, Gäste irgendwie was kaufen, dann verdienst du daran Provisionen.
Ja, so? Also wenn die sich was kaufen, dann nicht, aber wenn die mir was kaufen, als ich jetzt wieder dahin sage, ja, wenn ich hier sitzen bleiben will, soll, dann möchte ich aber schon gerne auch was trinken. Ich bin allerdings nicht so die Trinkerin, weil ich will bei der Arbeit gar nicht trinken. Also ich mach's schon gelegentlich. Wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich mir denke, oh, irgendwie jetzt habe ich Bock mal auf ein Glas Champagner, dann trinke ich das auch. Ist ja auch guter Fusel. So, Fusel ist ja schlecht. Gutes Zeug ist ja auch gutes Zeug. Deswegen trinke ich da auch mal gerne ein Glas Champagner, aber wirklich selten. Also vielleicht jedes 5. Mal oder so. Mhm. Und dass ich mal so angetrunken bin oder so, passiert eigentlich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal passiert ist. Im letzten Jahr auf jeden Fall nicht. Worauf wollte ich hinaus?
Dass die quasi dir Getränke dann kaufen.
Ach genau. Aber weil ich halt nicht so die Trinkerin bin, versuche ich die eher zu pushen, Private Dances mit mir zu machen, also diese Lab Dances, weil das für mich einfach so der profitableste Weg ist, als wenn ich da halt ewig lang mit denen sitze und so, mich strengt reden halt auch mehr an als tanzen. Mhm. Aber so ist jeder halt anders. Es gibt wirklich welche, die du immer nur mit den teuersten Flaschen siehst. Ich bin leider auch nicht so gut im Flaschen andrehen wie andere. Ich bin wirklich eher so die Tänzerin. So, ich mache da ein bisschen so, sollten wir nicht nochmal tanzen, dies, das. Dann gehe ich mit denen und dann versuche ich dir da wirklich, dass sie verlängern und verlängern und verlängern und verlängern, dass ich am besten, also ein Abend für mich ist gut, wenn ich so über 10 Private Dances hatte.
10 Dances an einem Abend?
Mindestens.
Ach wow. Krass, und die sind ja immer so eine Viertel bis halbe Stunde, oder so?
Nee. Die sind ja so 10 Minuten.
Echt? Ach, ich dachte, ich war zweimal in Clubs und da, wie war das denn? Ich glaube, da war so eine Viertelstunde, war so der... Also das war im, wo war das denn? Ich glaube, das war im, das war im Rush Hour oder so. Ich glaub,
ja gut, man kann natürlich, also du hast jetzt, wir rechnen das so, wir sagen ein Dance, so und so viel Honorar, so und so viel Minuten. Wenn ich mit dem Gast was andrehe, dann sage ich auch manchmal, komm, lass uns eine halbe Stunde machen, dann nehme ich aber auch die Rate von 3 Dances, so ich... Genau, wir rechnen das halt so. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht möglich ist, 20 Minuten zu machen.
Ja.
Oder 30 oder eine Stunde oder so. Nur jetzt mal, eine Stunde sind halt preislich aufgebröselt, halt 6 mal 10 Minuten Private Dance.
Okay.
Und warst du schon immer so gut da drin, sozusagen deine Dienstleistung so zu verkaufen, so offensiv und auch so zu verhandeln? Oder würdest du sagen, du hast jetzt in den letzten 3 Jahren einfach so viel dazugelernt und dich so weiterentwickelt, dass du jetzt an dem Punkt bist und das Ganze hat dir dazu verholfen, sozusagen da selbstbewusster zu werden?
Ja, also ich bin viel besser geworden. Mein erstes Jahr ist preislich von den Einnahmen, die ich gemacht habe, überhaupt nicht mit meinen anderen beiden Jahren zu vergleichen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, im zweiten Jahr Berufserfahrung am meisten verdient, weil da war ich am öftesten. Und dadurch hatte ich, also je öfter ich gehe, desto, also je regelmäßiger ich auch gehe, desto mehr ist so diese Scham, so auch mal dreist zu sein, ist dann weg. Wenn ich mal 2 Monate nicht war, dann ist die wieder so ein bisschen da, weil das ist ja eine Rolle, die ich spiele. Das bin ja nicht wirklich ich. Dementsprechend man wird schon über die Jahre viel, viel besser. Ich würde auch sagen, für jemanden, der so sagt, oh mein Gott, ich will das jetzt mal 1-2 Monate machen, das lohnt sich gar nicht. In 1-2 Monaten ist man am Anfang noch so scheiße, macht da eigentlich nur schlechte Erfahrungen. Ich kann wirklich niemanden empfehlen, der so sagt, so, oh ja, ich will ein Auslandsjahr machen und ich will da mal 2-3 Monate im Stripclub arbeiten und dann will ich den Rest mit Reisen verbringen. In diesen 3 Monaten, das werden so scheiß 3 Monate, das lohnt sich gar nicht. Das ist wirklich sowas, was man über Jahre eigentlich machen muss, damit man richtig gut ist.
Ah, interessant.
Weil sonst, es passiert halt auch, dass du mit nur Gage rausgehst. Es passiert.
Genau, ich dachte nämlich ganz zu früh, dachte ich auch mal, man ist dann quasi so fest angestellt und du wirst einfach dafür bezahlt, da zu sein. Aber es ist ja tatsächlich so, also du verdienst quasi, wenn du auf der Bühne tanzt, dann kriegt man manchmal so ein bisschen Trinkgeld quasi so, oder? Also die stecken einem dann so quasi so mal so 1 Dollar zu oder so. Und sonst verdienst du halt wirklich nur an diesen Private Dances, oder? Also das heißt, wenn du irgendwie jetzt nicht Leute übelst aktiv ansprichst, dann verdienst du auch einfach null an dem, an der ganzen Nacht.
Ja, je nach Stripclub ist das natürlich auch anders. Mhm. Es gibt auch ganz viele, die angestellt sind. Aber wenn die halt jeden Tag da sind, also bei mir würde sich das jetzt nicht lohnen, mich anzustellen. Aber wenn die halt jeden Tag da sind, dann, also ich weiß jetzt nicht, wie genau die das machen, weil ich bin halt nicht angestellt, ich bin halt Freiberufler. So sind da die meisten, sind Selbstständige. Genau. Aber es gibt auf jeden Fall auch Angestellte. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, genau, wie die das machen und wie die das mit Trinkgeld auch machen und so. Oder ob die das irgendwie so machen, okay, wenn die dann ihren Satz verdient hat, dann muss die den Rest des Monats nicht mehr kommen. I don't know. Aber gibt es auf jeden Fall auch. Mhm. Und je nach Stripclub ist es auch anders. Es gibt manche, die haben gar keine Gage. Es gibt manche, die haben eine sehr hohe Gage, aber niedrige Prozentsätze. So ist es halt unterschiedlich. Ja. Mhm.
Mhm. Und wie würdest du generell so die Arbeitsbedingungen in, also vielleicht deinem Club oder so, wo du es so mitbekommen hast, beschreiben?
Na gut, es ist jetzt halt nicht so, dass man in so einem super, also in so einem Arbeitsplatz ist, der so super normal ist, wo man eine Fortbildung macht und
Bildungsurlaub 5 Tage im Jahr.
Genau, es ist halt wirklich so ein bisschen friss oder stirb, so sei da und perform und wenn du nicht performst, dann geh leer aus. Mhm. Die Arbeitsbedingung, wäre für mich als Studentin, das ist jetzt super, aber es wäre für mich jetzt auf lange Sicht nichts, womit ich leben könnte, wenn das meine einzige Einnahmequelle wäre, weil man ja dann unter so einem enormen Druck steht, dass man halt immer performen muss, auch wenn eine Corona-Krise ist, auch wenn man mal krank ist, wenn man verletzt ist. Gut, dann ist man hoffentlich anständig versichert, aber je nach, ich weiß jetzt nicht, Arbeitsbedingungen sind für mich jetzt, in, so definiere ich jetzt, so mit Sicherheit und sowas und Safety und so, also das ist, Safety ist schon gegeben, das ist auf jeden Fall so und die haben da auch extrem viel Verständnis, man ist ja auch extrem flexibel, es ist halt wie so eine Achterbahnfahrt, man hat so das Höchste der Gefühle und das Niedrigste der Gefühle, man hat halt nicht so einen 9-to-5-Job, bei dem alles safe ist, aber auch die Bedingungen jetzt nicht mega geil sind, sondern man hat halt mega Vorteile, dass man arbeiten kann, wenn man will und gefühlt nur 3 Tage vorher Bescheid sagen muss. Aber man hat halt auch so das tiefste Gefühl, dass man manchmal mit null rausgeht und wenn man seine Tage hat oder so, voll schlecht verdient, wenn man sich gerade kacke fühlt und dann halt damit leben muss, dass man in der Woche kaum was verdient hat oder so.
Klingt so ein bisschen auch wie generell Selbstständigkeit halt, ne? Also das, so dieses, also ich kann voll was anfangen mit diesem Druck von, du musst halt einfach jeden Tag abliefern und du kannst dann halt nicht mal irgendwie ein paar Tage so ein bisschen im Büro sitzen und halt mal mehr mit den KollegInnen quatschen, weil du gerade nicht so Bock hast, sondern du bist halt in der alleinigen Verantwortung. Wenn du nicht ablieferst, dann kommt einfach ab morgen kein Geld mehr rein, so quasi. Und das ist natürlich irgendwie schon irgendwie so voll der Druck, genau, den halt wahrscheinlich die meisten Selbstständigen irgendwie haben.
Ja, das Los der Selbstständigen ist ja schon so einfach mega geil. Man ist selbst sein eigener Chef, so in dem Sinne, aber es ist halt echt einfach nur Druck. Meine Mutter ist auch selbstständig, mein Vater auch. Ich habe von Anfang an mitbekommen, wie es ist, selbstständig zu sein. Und ich wollte immer festangestellt sein. Mein größter Albtraum war selbstständig sein. Und jetzt bin ich hier und bin so, irgendwie liebe ich es, aber man hasst es halt auch. Ne? Die ganze Buchhaltung, die ganze Papierkram, den sieht ja auch keiner.
Ja, genau. Genau, ich weiß nicht, kannst du das öffentlich so sagen? Also du meinst gerade genau, man kann auch mal mit null rausgehen. Also bist du schon mal mit null rausgegangen und kannst du auch sagen, was man so an einem normalen Amt verdient und was vielleicht so dein Topverdienst oder sowas war?
Oh, das fällt mir mal richtig schwer zu sagen, weil auf der einen Seite will ich niemanden locken, der so denkt, oh mein Gott, das ist so viel Geld, ich mache das dann wegen des Geldes. Auf der anderen Seite habe ich auch gar keinen Bock auf dieses, oh mein Gott, für so viel Geld zieht die sich aus, das will ich ja nicht machen. Oh, shut up. Plus ist es mega unterschiedlich. Also wenn dann halt jetzt jemand kommt und sagt so, oh mein Gott, krass, die verdient 400 Euro am Abend. Ich will das auch machen. Und dann kommt die Person da an und verdient halt 40 Euro am Abend. So, dann will ich auch nicht die Verantwortung dafür tragen. Deswegen, also ich bin schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig, dass die Male, wo ich dann da bin, mich wirklich ins Zeug lege und deswegen selten mit wenig Geld rausgehe. Ich bin vielleicht, also so ein Stundenlohn von so, muss mal kurz rechnen. Also ich gebe jetzt mal kurz ein, was ich an meinem schlechtesten Abend verdient habe. Das war halt auch nur einmal. Da habe ich jetzt 16 Euro die Stunde verdient.
16 die Stunde an einem schlechtesten Abend?
Dafür, dass ich nachts gearbeitet habe. Also Nachtschicht. über 8 Stunden, eigentlich fast ohne Pause, mega anstrengend war es und ich habe 16 Euro die Stunde verdient. Das lohnt sich überhaupt nicht. Mhm. Also das ist echt kacke. Dann stelle ich mich lieber für 14 Euro irgendwie, keine Ahnung, an die Kasse oder so. Das ist mir dann deutlich lieber. Aber weil nachts und dies und das war jetzt schon echt dann ein Scheißabend. Aber ich habe auch schon mal extrem viel Geld verdient. Also es ist halt wirklich so mega hoch und mega tief und dann Jahreszeiten abhängig. Ich kann mich dazu nicht so wirklich äußern. Ich würde sagen, vielleicht, ich versuche jetzt mal einfach irgendeine Zahl zu droppen. Ich würde sagen, wenn ich schätzen müsste, was eine gute, ehrgeizige Stripperin verdient nach 3 Jahren Arbeitserfahrung an einem mittelmäßigen Abend vielleicht so 450 Euro.
Hm. Ja, okay, also ein ganz gutes Einkommen, aber jetzt, man wird auch nicht reich damit oder so. Also man muss dann schon, man kann jetzt nicht so ein Wochenende die Woche arbeiten und hat sich davon finanziert oder so, sondern das
geht
ist dann
tatsächlich
halt schon ein
auch,
Job, so.
Geht tatsächlich auch. Ich habe da jetzt eine im Kopf, die ist wirklich, wirklich krass. Mhm. Die machen das aber halt auch schon 10 Jahre. Die haben halt wirklich das Game durchgespielt, sind mega ehrgeizig. Die bleiben immer länger als 5 Uhr nachts, also immer noch länger. Mhm. Die sieht halt auch noch extrem krass aus. Die ist einfach wirklich, wirklich die krasseste, die ich kenne. Aber die geht eigentlich, glaube ich, im Schnitt an einem Wochenende nicht unter 1000 Euro raus.
Das ist irgendwie so geil, dass das wirklich so, dass man das dann so richtig merkt, dass man, wenn man Erfahrung sammelt, einfach so, also das, weil man das auch so beziffern kann, dann einfach wirklich besser wird, ne? Also ich finde, das ist irgendwie so richtig cool, auch weil das ja auch mal so Leute sagen, ja, du machst ja nur die Beine breit oder keine Ahnung jetzt, und so, das ist ja irgendwie gar kein richtiger. Also entweder wir sind ja voll die Opfer oder wir machen ja irgend so einen Pillerjob, der gar kein richtiger Job ist. Und dass man das aber in deinem Job quasi so richtig einfach an Zahlen belegen kann. So, wenn das kein richtiger Job wäre, wie erklärst du dir dann, dass halt jemand einfach nach 3 Jahren doppelt so viel verdient wie nach einem Jahr, weil man halt einfach so krasse Skills aufbaut? Also irgendwie finde ich das sehr befriedigend, dass man das halt so richtig so, zack, hier sind die Zahlen, leck mich.
Ja, ja, es ist auch so, da kann jemand noch so gut aussehen, wenn die eine richtige Skills hat, dann wird die trotzdem mehr verdienen, als die richtig krass aussieht. Aber das Nonplusultra ist halt wie diese eine, von der ich gerade geredet habe. Mhm. Die ist eine der schönsten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Die ist extrem krass, die ist extrem sportlich, die sieht super aus, die ist so klug, die ist so smart, die ist so ehrgeizig, die hat so ein krasses Durchhaltsvermögen. Und ich bin so, wenn jemand mehr als 1000 Euro die Nacht verdient hat, dann ist sie das.
Mhm. Ja, du hast ja jetzt schon viel davon erzählt, welche Voraussetzungen irgendwie sinnvoll sind, sodass man bereit ist, auch langfristig sich darauf zu committen, diesen Job zu machen, dabei richtig viel zu lernen, auch irgendwie so ein bisschen straightforward ist. Aber welche Voraussetzungen, würdest du sagen, braucht man, um in diesem Job gut zu sein?
Ich würde sagen, number one Voraussetzung ist so Charakter, der sehr stark und vielleicht auch stur ist, dass man halt zu seinen Grenzen steht, weil sonst verschwimmen die halt. Ich könnte mir vorstellen, also ich, seit ich da arbeite, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es Leute gibt, die in die Prostitution so reinrutschen, die das eigentlich nicht wollten, weil man eben schon manchmal dazu geneigt ist, so, ach komm, jetzt, na, und noch mal ein bisschen mehr Geld, ne? Da muss man schon echt sagen, okay, ich habe diese eine Grenze, die will ich nicht, dass sie überschritten wird, und dann ziehe ich das durch. Bei mir ist das zum Beispiel, ich möchte nicht in meinem Genitalbereich angefasst werden. Und ich möchte auch keinen Genitalbereich anfassen und ich möchte nichts machen, was irgendwie sexuelle Lust meinerseits
erfordern würde oder so?
Ja, genau. Ja. So, also ich meine, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil sexuelle Lust kommt ja von mir. Also, ne? Aber jetzt nichts, wo ich in der Regel vielleicht sexuelle Lust empfinden würde, so sag ich jetzt mal so. Genau, das sind so meine Grenzen und die habe ich seitdem auch immer ganz brav eingehalten, so in dem Sinne. Und finde das wichtig einfach, dass man das macht, weil man sonst halt, glaube ich, irgendwann halt wirklich so da reinrutscht. Dann darf man halt auch keine Suchtperson sein, ne? Wenn man halt irgendwie anfängt, okay, irgendwie das Trinken, das macht mir jetzt hier schon Spaß, ne? Also wir dürfen so 1-2 Getränke Alkohol an der Bar holen, am Abend auch, ne? Also auch wenn das jetzt nicht vom Gast bezahlt ist, sondern einfach, wenn wir Lust haben zu trinken, so, dann dürfen wir das. Aber auch nur 2 Drinks. Und dann gibt es aber auch schon welche, die dann manchmal fragen so, ey, du trinkst doch nicht, kannst du mir einen Drink holen? Und das sind dann halt schon so richtige Alkis. Das ist dann natürlich scheiße, wenn du auf der Arbeit jedes Mal trinkst. So, man darf kein Suchtpotenzial haben. Und man muss halt irgendwie auch mit diesem Schlafmangel klarkommen, mit dem ich zum Beispiel überhaupt nicht klarkomme. Ich hasse das. Das sind so ein paar Voraussetzungen und dann halt auch einfach genau Nein sagen können, ehrgeizig sein und ach genau, man darf halt auch nicht so fragil sein, ne, wenn man da beleidigt wird oder so. Das passiert halt auch, ach komm, was ich mir da schon als anhören musste, von wegen Zellulite oder sowas.
Im Club,
oder
also von Gästen, Kundschaft genau. Quasi?
Ja, ich werde nie vergessen, es war eine der ersten so Erfahrungen, so dass jemand meinen Körper kommentiert hat, da hat er so gesagt, wo, also was ja eigentlich nett gemeint war, aber ich so war so, oh. Und zwar, ich bin offensichtlich ein dünner Mensch, so, und dann habe ich für den getanzt und dann sagte so, boah, weißt du, was ich an dir besonders geil finde, dass deine Beine so thick sind. Und ich war so, meine Beine sind nicht thick, meine Beine sind tatsächlich dünn. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, dass ich so Elefantenbeine habe. So, also nicht lange, aber so, ich dachte kurz so, bin ich wirklich so dicker, als ich denke, ne? Sehe ich gerade irgendwie dick aus? Und
check ich irgendwas nicht? Ja, ich kenne solche Gedanken.
Ja, und dann muss man das halt irgendwann auch wieder runterschlucken oder keine Ahnung. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die juckt mich gar nicht. Zum Beispiel, ich hab richtig kleine Oberweite so und ich stehe dazu und ich finde das toll und ich finde das nicht schlimm. Und deswegen juckt es mich auch überhaupt nicht. Aber ich kriege da wirklich regelmäßig gesagt so, ich finde deine Brüste besonders schön, weil die eben so klein sind und oder so, findest du es eigentlich schlimm, dass du so kleine Brüste hast? Willst du eigentlich mal die Brüste machen lassen? Whatever, man kriegt halt alles mal kommentiert. Das waren auch mal so Schönheitschirurgen da, die meinten dann so, ah ja, an deiner Nase könnte man auch was machen. So.
Boah, krass. Aber ich meine, du bist ja, ich meine, damals 20 gewesen, als du angefangen hast. Das muss doch irgendwie schon was mit einem machen. Also wenn ich mit 20 solche Sachen so damit konfrontiert gewesen wäre, dass Leute meinen Körper irgendwie kommentieren, ich glaube, es hätte ich nicht lange ausgehalten. Also ich wäre definitiv nicht stark genug gewesen, das irgendwie abprallen zu lassen. Oder hast du das irgendwie, hast du da eine Technik oder bist du einfach ein Mensch, der sich sowas nicht anmerken lässt oder den es einfach nicht kratzt?
Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach wirklich typabhängig. Es hat mich nie interessiert. Es hat mich nie interessiert, was die sagen. So ist das ja auch mit Hate im Internet. So, wenn ich an Hate zerbrechen würde, dann wäre ich nicht mehr hier. Es ist halt wirklich, glaube ich, einfach Typsache und deswegen extrem wichtig, dass man eben so ein Typ ist, weil sonst kann man da im Stripclub einfach nichts machen, weil die Leute sehen dich in nackt oder in Unterwäsche und die werden was sagen. Und auch wenn es zum Beispiel mal nicht böse gemeint ist, wie dieses Thick, so, es wird dich vielleicht irgendwie kratzen, so in dem Sinne. Und da muss man halt einfach wirklich sagen, ich habe sowas nach spätestens 5 Minuten vergessen. Eigentlich glaube ich nicht mal 5 Minuten. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, ich habe heute schon tausende Hate-Kommis von mir gelesen und ich könnte jetzt gerade kein einziges wiederholen, weil es mir so unglaublich egal ist.
Ja, das ist eh ein Thema, worüber ich voll gerne mit dir reden würde, weil ich habe natürlich dein Instagram so ein bisschen gestalkt und genau, ich finde das irgendwie schon krass, einfach so, jetzt bin ich die 20-millionste Person, die sagt, oh, auf Instagram schreiben alle so gemeine Sachen. Aber es ist halt irgendwie so, dass ich finde schon, dass wir hier in dem Podcast irgendwie so dieses Privileg haben, dass man nicht so viel Hate abbekommt, weil ich glaube halt, ein Podcast ist schon so ein relativ großes Commitment, den zu hören und den hören halt vor allem Leute, die sich halt für uns interessieren. Also ich meine, gut, wir haben dann auch richtig viele Null-Sterne-Bewertungen auf Spotify und iTunes und sowas, weil halt Leute einfach direkt quasi sehen, zwei Nutten, okay, 0 Sterne oder so. Aber ich glaube, die halt wirklich jetzt so richtig den hören und dann so kommentieren, das sind halt bei uns echt eigentlich fast nur Leute, die genau uns, ich sag mal, positiv gesonnen sind so. Und dann merke ich es halt manchmal, wenn ich genau wie meiner YouTube-Doku war oder mal irgendwo, wo halt ein Instagram-Auftritt mit dabei ist oder so, das ist so krass, was man sich da anhören muss. Also irgendwie so, ja genau, wo ich dann auch mal denke, also ich schaff's aber glaube ich nicht, dass es so voll an mir vorbeigeht, wenn dann irgendwie jemand schreibt irgendwie so, boah, ist die krank, hoffentlich kriegt sie die Hilfe, die sie braucht oder genau, keine Ahnung, was da irgendwie so, was da so für Kommentare halt so sind. Oder ja, halt da auch stand irgendwie, da,
bei dem einen stand irgendwie, die sieht verbraucht aus oder so, ne?
Das, genau, also das ist haben irgendwie ganz viele Leute, ja.
Und das ist ich finde das so schlimm.
Ich muss so lachen, weil ich kenne diese Kommentare ja auch und es ist so egal, wer da sitzt. Es ist wirklich scheißegal, wie man aussieht. Man kriegt diese Kommentare, sobald man sich irgendwie präsentiert.
Werbung.
okay, Leute, mittlerweile wisst ihr, glaube ich, schon, dass jedes Mal, wenn ich mal wieder eine Cheeks-Werbung machen soll, das irgendwie darin endet, dass ich stundenlang auf Cheeks versacke, weil ich irgendwie denke, ach, man könnte ja mal noch gucken, ob ich nochmal so einen netten neuen Porno finde, den ich vielleicht hier noch nicht vorgestellt habe oder gesagt habe, dass ich ihn toll finde. Und heute ist es mal wieder passiert. Es ging eigentlich damit los, dass ich dachte, okay, wir reden ja heute irgendwie über Striptease und Pole Dance und es wird ja wohl irgendein Porno geben, der vielleicht in einem Stripstudio passiert oder wo es irgendwie genau vorher so eine, also ich habe es mir so vorgestellt, in einer Striptease-Bar und dann gibt's halt so einen Strip und dann wird halt daraus irgendwie ein Porno oder Sex. Stelle ich mir ziemlich geil vor und ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Also Leute, was ist los da draußen? Macht mal bitte so ein Porno. Aber ich habe als bei Cheeks eben meiner Porno-Plattform des Vertrauens, kann man ja so Suchwörter eingeben und dann habe ich halt irgendwie Striptease versucht, aber nicht so das gefunden, wonach ich gesucht habe. Dann habe ich Pole versucht und ich weiß nicht wieso. Ich meine, okay, Pole, Stange, gut, dann gibt es vielleicht so ein paar Assoziationen, aber ich weiß nicht, wieso mir der Porno vorgeschlagen wurde, der mir vorgeschlagen wurde, aber es ist einfach mein neuer Lieblingsporn. Und zwar heißt der Fiction, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, also Phi und dann XXXion, Fiktion, ah, so wahrscheinlich. Von Sinful X wurde der produziert und auf Cheeks ist er eben zu sehen. Und es ist einfach, alle meine Träume sind wahr geworden. Ich bin ja so ein totaler Fantasiemensch. Also das heißt, ich liebe Sexfantasien, die halt so in dieser Fantasy-Welt spielen mit Elfen und keine Ahnung was und so und Göttern und so. Und es ist einfach ein über eine Stunde Porno, der genau in dieser Welt spielt. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, also ich habe mir tatsächlich fast komplett jetzt angeschaut. Und ich glaube, die Story, es gibt auch irgendeine Story und die hängt, glaube ich, auch irgendwie zusammen. Ich habe sie nicht gecheckt, aber es war auch echt nicht wichtig. Und gut, manchmal muss man vielleicht so über die ein oder andere schauspielerische Leistung irgendwie hinwegsehen in den Zwischenphasen. Aber ich finde es einfach nur so hot. Das hat mich so angeturnt. Also wenn es dann noch andere so ein bisschen crazy Leute wie mich da draußen gibt, dann schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ich muss sagen, die letzte Szene fand ich irgendwie fast am geilsten. Da sind einfach so zwei leuchtende Gottheiten in so einem schwarzen Raum, die Vögeln, es ist einfach nur hot. Naja, genau, ich will nicht zu viel verraten. Es besteht eben so, der besteht eigentlich so aus so, ich glaube, 5, 6 kleinen Pornos, die halt alle so in so einer Fantasiewelt sozusagen spielen. Ja, also ich kann es wirklich sehr empfehlen, das hat mich wirklich sehr angeturnt. Und generell gibt es von dieser Produktionsfirma auch mehrere Filme auf Cheeks und ich finde die alle ehrlich gesagt sehr gut. Leider habe ich keinen anderen gefunden, der auch in so einer Fantasy-Welt spielt, aber ich finde die alle total schön, ästhetisch und halt gleichzeitig wirklich hot. Also genau, ich bin mal wieder Fan von allem, was Cheeks so zu bieten hat. Und was ich allerdings sagen muss, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will aber jetzt kein Fantasy-Porn, sondern ich wollte jetzt irgendwas, was mit Striptease oder Pole Dance zu tun hat, dann hat Cheeks natürlich da auch was zu bieten, denn es gibt ja auf Cheeks, unserer Lieblings-Sexual-Wellness-Plattform, eben nicht nur Pornos, sondern auch Audioporn und eben auch die Pleasure Academy. Und die Pleasure Academy, das sind halt einfach Videos und Tutorials zu verschiedenen Themen in der Sexualität. Und da gibt's natürlich eine ganze Menge Tutorials zum Thema Striptease und sexy Tanzen und auch Live-Kurse ab und zu. Genau, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall dann trotzdem mal vorbeischauen. Allein dafür lohnt sich's schon. Und mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, also GELIEBTEAUFZEIT, ist natürlich auch nochmal unten in den Shownotes ausgeschrieben. Einfach Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben. Kannst du bei Cheeks eben eine 7 Tage kostenlose Testmitgliedschaft machen, wenn du die Jahresmitgliedschaft wählst. Du kannst natürlich aber jederzeit während der Probezeit kündigen. Normalerweise kostet die Jahresmitgliedschaft eben 9,90 Euro im Monat. Das heißt, du hast dann eine jährliche Abbuchung von 118,80 Euro. Und du kannst natürlich aber auch einfach eine monatliche Mitgliedschaft abschließen, wenn dir vielleicht die 7 Tage nicht reichen und du denkst, ah, noch einen Monat. Und die kostet dann 14,90 Euro im Monat. Die kostenlose Mitgliedschaft, die gilt für NeukundInnen und eben nur mit unserem Code Geliebter auf Zeit. Falls du also das schon mal ausprobiert hast, dann lohnt sich es vielleicht trotzdem allein schon für diesen einen Fixion-Porn nochmal einfach eine Monatsmitgliedschaft abzuschließen und sich den mal anzuschauen, auch wenn du danach beschließt, dass ich einfach vollkommen verrückt bin, dass mich das antört. Cheeks findest du auf der Website getcheeks.com, also getcheeks.com. Und wie gesagt, falls du dir gerade die ganze Buchstabierung hier nicht merken konntest, schau einfach in die Shownotes. Da ist Cheeks natürlich verlinkt und unser Code nochmal verlinkt. Und dann viel Spaß beim Rumstöbern.
Werbung Ende.
Bei mir ist so die Sachen, die bei mir mal irgendwas verursachen, irgendwas in mir so itchen, sind auf jeden Fall die Sachen, die mir eh schon bekannt sind und mir eh unangenehm sind. Also wenn ich eine Insecurity habe, wie zum Beispiel jetzt meine 14 Pickel-Mannschaft, da an meinem Kinn. Und dass dann jemand sagt, so, das hat diese unreine Haut, dann stört mich das, weil es mich schon vorher gestört hat und ich dann merke, dass es jemand sieht. Dummes Beispiel, aber so ist das eben. Mir sind die Sachen so lange egal, solange es nicht eh schon ein Wunderpunkt von mir ist. Aber der Wunderpunkt ist ja ein Wunderpunkt von mir. Und wenn ich darauf hingewiesen werde, dann zeigt das halt einfach nur, dass ich quasi da eh schon so Schwäche gezeigt hat, jetzt in meinem Fall. So, oder was heißt Schwäche gezeigt habe, das ist halt einfach was, was mich sowieso schon stört. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, ja klar, ich kann mir vorstellen, dass man im Podcast weniger gehatet wird als auf Social Media. Es gibt ja auch wirklich so, auf Instagram ist es viel schlimmer als auf TikTok. Und da gibt es halt so verschiedene Levels, kann man schon so wirklich sagen. Ja.
Ja, ich habe so ein paar Kommentare rausgesucht, weil ich glaube, die mich tatsächlich immer besonders krass treffen, sind so Anti-Sex-Work-Sachen einfach. Und ich habe halt so ein paar von deinen Reels, die sich halt schon damit irgendwie auch befassen. Und da halt so, also genau, als ich einfach nur so durchgescrollt habe, so Kommentare gesehen, wo ich schon wieder dachte, boah, also genau, ich, also zum Beispiel, was habe ich jetzt hier, da hast du, glaube ich, ach, eigentlich ist egal, worüber du geredet hast, der Kommentar steht auch für sich, ja, irgendwie von irgendeinem Typ natürlich, der Paul heißt. Ich finde einfach, du solltest ehrlich zu dir selber sein. Du verdienst dein Geld damit, dass du deinen Körper für Geld zur Schau stellst. Und das ist und bleibt ein minderwertiger Job. Weil du hierbei keinen Mehrwert für die Gesellschaft schaffst. Natürlich darfst du das Ganze machen und solltest nicht dafür diskriminiert werden. Aha, fuck you. Aber, das ist auch so geil. Du solltest nicht dafür diskriminiert werden. Aber Menschen gehen richtig arbeiten und üben Jobs aus, von denen ich als Teil der Gesellschaft Respekt habe. Wenn ich du wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch Instagram machen, um mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Genau, wenn er du wäre, dann wäre er genauso groß und bekannt wie du, ja, Maria, wollte ich mal sagen. Um mein Selbstwertgefühl aufzubauen und sagen, dass das Ganze eine Dienstleistung ist. Lachsmiley. Ich will sehen, wie du 3 Monate in einem normalen mit einem normalen Gehalt klarkommst. Ich merke es, wenn ich das durchlese, also wenn ich das einfach nur gerade vorlese, ich merke, mein Herz klopft gerade schon so krass, ich könnte gerade wirklich irgendwas gegen die Wand schmeißen. Es regt mich einfach so doll auf. Also genau, es ist einfach, und das Ding ist halt, also warum das auch einen Punkt trifft, das ist ja nicht einfach irgendein dummer Bot, der irgendeine Scheiße da rein, also schon irgendeine Scheiße da rein blubbert, aber das ist
dann
halt
würde
einfach
keine
die
Rechtschreibfehler
von,
machen, so wie dieser Paul, der anscheinend die deutsche Rechtschreibung und Grammatik nicht versteht.
Nee, komm, Lisa, darauf begeben wir uns aber auch nicht auf, das werden die Rechtschreibung von Leuten zu beurteilen, das hat ja nichts mit dem Argument zu tun, aber es ist halt einfach, das ist ja einfach eine Meinung, die halt viele Leute haben, so, und das nochmal so unter die Nase gerieben zu kriegen, das tut mir einfach ultra doll weh, so, weil das ist, also ja.
Ich verstehe, was du meinst. Dieser Paul, der ist wirklich so ein armes Würstchen. Unter welchem Reel war das?
Das war, glaube ich, da meintest du, dass Frauen, genau, also Punkte,
dass man Frauen
auch mal
nicht
machen.
Kaufen kann.
Frauen verkaufen ihre Körper. Nein, ich nehme meinen Körper nach dem Date wieder mit nach Hause. Mann, also, naja. Genau.
Ich habe es hier jetzt offen, ja. Also, ich habe das in dem Reel, habe ich erklärt, warum ich den Begriff Frauen kaufen einfach bescheuert finde. Weil meiner Meinung nach, solange du was nicht in eine Einkaufstüte stopfst und dann mit dir nach Hause nimmst und danach dir in die Wand nagelst oder dir Essen damit kochst oder so, dann ist es für mich... Ich kann Frauen kaufen. So, du kannst eine Frau nicht kaufen. Also, ist ja denn, du bist Sklavenhändler. Ja, ich finde das auf jeden Fall einen richtig bescheuerten Ausdruck. Das habe ich erklärt. Darauf sein dummes Kommentar. Da habe ich halt dann auch geantwortet. So, ich habe nie gesagt, dass ich mein Geld nicht damit verdiene, dass ich meinen Körper zur Schau stelle, weil das mache ich. So, ich habe einfach nur gesagt, dass man Frauen nicht kaufen kann. So, Mädel, ja, merkst du es überhaupt? So, dann habe ich das auch schon geschrieben. Das hat auch mehr Likes als dein Kommentar. Ja, so, aber warte, er ist so ein armes Würstchen. Er hat mir danach noch eine Direktmessage geschrieben, weil dann kamen noch irgendwelche Kommentare. Ja, ja. Das, ich hätte mich nicht an den erinnert, wenn ich das nicht gesehen hätte und so lächerlich gefunden habe, dass ich es wirklich jedem erzählen musste. Er hat dann noch irgendwas geschrieben, so bla bla bla. Und dann meinte ich so, ja, nur weil du mit deinem Geld, mit deinem Gesicht, er hat halt irgendwas gesagt, so wenn er in der Situation wäre, dann würde er oder so. Dann war ich so, sorry, aber mit deinem Körper, deinem Geld, Gesicht kannst du halt leider kein Geld verdienen, es tut mir leid. So habe ich halt einfach nur so banal, salopp daher gesagt, weil ich es halt gerade in dem Moment lustig fand. So, hat er mir geschrieben, hey, ich habe tatsächlich gute Kontakte zur Funkgruppe und weiß daher, dass dein Video bezüglich deines Kanals geplant ist. Gerade unsere Diskussion gestern scheint sehr interessant für die Recherche zu sein. Möchtest du nochmal ein Statement bezüglich deinen Aussagen in dem Kommentarbereich abgeben wollen? Gerade der Teil, in dem du beschreibst, dass ich nicht den Körper und das Gesicht dafür habe, um in deiner Branche Geld zu verdienen. Falls nicht, geht Peter wahrscheinlich über dein Management raus und kontaktiert dich, bla bla bla. Erstens, was ein Bullshit. Das ist so richtig, okay, das hat ihn richtig gekratzt, dass er nicht mehr in der Kommentarspalte geantwortet hat, sondern mir in die DMs geslidet ist. Erstens. Zweitens hat er 100%, ja, okay, er hat vielleicht irgendwelche Kontakte zur Funkgruppe, herzlichen Glückwunsch, die habe ich auch. Funk hat ja mal eine Doku mit mir gedreht und Funk hat auch schon diverse Beiträge mit mir gedreht. Und wenn die einen Beitrag über mich geplant hätten, dann wüsste ich das, weil ich es immer wusste. Also das ist einfach ausgedacht, hatte sich einfach aus den Fingern gezogen. Mein neues Video soll dafür Zweck der Recherche sein, das ist einfach nur Quatsch. Und ich soll mich doch nochmal dazu äußern. Also eigentlich wollte er, dass ich mich dafür entschuldige, dass ich dieses Kommentar zu seinem Gesicht gemacht habe, weil wenn Leute mich kommentieren, so, also ich bin keiner, der irgendwelche Randoms im Internet hatet, aber in der Sekunde, wo mich jemand hatet, ist mir egal, dann antworte ich halt, worauf ich Bock habe und es ist mein Video, du hast unter mein Video kommentiert, dann ich habe da kein Schamgefühl, ich kommentiere dann das, worauf ich Lust habe. Und mir dann so eine Nachricht zu schreiben, das war richtig peinlich.
Ja, okay, also es scheint so, als hättest du da gute seelische Strategie.
Ich finde den einfach, ich finde das so arm, ich kann mich darüber nur lustig machen. Ich finde es nicht schlimm, weil ich es peinlich finde, weil das zeugt so davon, dass ich irgendwas in seiner Unsicherheit getriggert habe, weil kein gesunder Mensch, dem es gerade gut geht, geht unter irgendein Video und hatet da einfach ab.
Naja, so, wir sind halt einfach nur ein leichtes Opfer
für Frust rauslassen von irgendwelchen Leuten, die halt einfach von irgendwelchen Pauls, die von ihrem Vater das Geld, dein Vater war 100% schon bei mir im Stripclub, so.
Also ich glaube, das Ding, was ich daran schlimm finde, ist halt, du sagst halt kein gesunder Mensch und das Problem ist halt, das stimmt halt leider nicht, sondern es gibt halt irgendwie CDU und SPD und keine Ahnung was, die halt irgendwie ein Sexkaufverbot fordern und das sind halt irgendwie die Argumente. Also so, und klar, er hat es jetzt irgendwie dumm geschrieben, aber genau, ich habe auch noch so einen anderen Kommentar, da ist irgendwie...
Aber wo ist da ein gutes Argument drin? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren.
Aber genau, es gibt ja keine... Ja,
ich kenne leider auch genug gesunde Menschen, die Körper verkaufen, sagen und so.
Genau,
das
also...
Ist leider.
Nein, ich meine gesund in dem Sinne, nicht, vielleicht ist gesund der falsche Ausdruck, aber kein Mensch, der gerade mit sich selber im Reinen ist, geht unter irgendein Video und hatet da einfach rum. Das passiert nicht.
Ja.
Habt ihr schon mal in einer Situation, in der es euch selber gut geht, über andere so, ich muss irgendwas
ich
in dem
getriggert
haben, was
weiß
ich, vielleicht
gemacht.
war seine Ex Stripperin
naja,
oder sonst
ich
was. Das muss irgendein persönliches Problem sein, weil sonst schreibt man sowas nicht. Und deswegen finde ich, ist arm. Keiner von denen, die da asoziale Kommentare schreiben, euch gegenüber, mir gegenüber, hat ein ernsthaftes Problem mit uns aus einem Grund, weil wir tun denen nichts. Wir leben einfach nur unser Leben. Dann hat
genau,
vielleicht
aber sie
keine
haben
Ahnung,
halt trotzdem
Eltern
mehr Macht als wir. Das ist halt, finde ich, das Ding. Also im Sinne von, wir gehören halt einfach zu einer diskriminierten Gruppe und leider sind halt solche Leute, die einfach dumme Probleme mit Sexarbeit haben. Und das sind natürlich dann irgendwelche Insecurities und keine Ahnung was, aber das sind halt irgendwie Leute, die irgendwelche Regeln oder irgendwelche prostituierten Schutzgesetze oder sowas machen oder halt noch Schlimmeres. Und das ist halt das, was mich daran so triggert, dass es halt so, ich kann halt nicht einfach sagen, oh, du dummes Würstchen. Also genau, klar, bei diesem einen Paul wahrscheinlich schon. So,
ja.
Aber es ist halt, also das, was er da schreibt, ne, es stört mich nicht, dass diese Person es schreibt, sondern dass das halt Sachen sind, die halt tatsächlich große Teile der Gesellschaft über uns denken und das halt einfach nur zufällig jetzt einer dahingeschrieben hat oder so. Oder genau, schreiben ja irgendwie mehrere Leute. Und genau, das finde ich halt immer das Beängstigende daran. Einfach so, dass es halt einfach zeigt, was Leute irgendwie denken. Genau, also ich finde zum Beispiel auch einen Kommentar, den ich auch irgendwie ziemlich krass fand, war, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber ist auch eigentlich wieder egal. Also der Kommentar ist, ja, aber trotzdem hast du dich freiwillig für diesen Job entschieden und das finde ich mehr als fragwürdig. Damit suggerierst du, dass man sich den Konsens einer Frau kaufen kann und das geht nicht. Also ja, ich finde es sehr verwerflich, was du tust, da dies erstens die Szene von Menschenhandel ist, würde es keine Frau mehr geben, die das freiwillig machen würde, dann könnte man den Menschenhandel in diesem Bereich sehr viel effektiver bekämpfen.
Oh Mann.
Zweitens gibt es eine ganz klare Korrelation zwischen Besuchen in solchen Etablissements und häuslicher Gewalt, die diese Form von Sexualisierung zur Objektifizierung von Frauen beiträgt. Sorry, der Satzbau ist, ich lese es gerade so vor und versuche den Satzbau dabei zu korrigieren, aber es gelingt mir nicht immer. Also ja, indem du dieses System so öffentlich promotest, machst du dich mitschuldig an all dem Leid der Frauen, die mit den Konsequenzen leben müssen. Alter, ich könnte schon wieder so fucking kotzen. Sorry, dass ich gerade ausraste. Du machst dich mitschuldig, dass irgendwelche fucking Männer irgendwelche Frauen vergewaltigen. Das ist so ein krasses Victim. Also nee, es ist nicht mal Victim-Shaming, es ist einfach nur so richtig, es ist wieder so typisch. Oh, dieses, dass wir quasi andere Frauen dafür verantwortlich machen, was irgendwelche Männer Frauen antun, daran machen wir jetzt wieder, da machen wir Frauen für schuldig. Oh, also okay, du merkst diese Kommentare, lass mich nicht kalt. Warte, ich lese ihn noch zu Ende.
Lenia, du hast so den krassen Rant, weil du darfst weiter ranten, mach weiter erstmal. Danach möchte ich aber okay. Was dazu sagen.
Ja. Und nein, es geht nicht um Charme. Ich liebe immer Leute, die Charme mit R schreiben. oder darum, dich für deine private Sexualität schlecht zu reden. Es geht um strukturelle Ungleichheit und dass man sich vor allem in so einem Job da mal drüber Gedanken machen sollte. Hast wahrscheinlich noch nie gemacht, Maria. Überleg mal, wie viele junge Mädchen wegen dir jetzt diese Laufbahn in Erwägung ziehen und wie intensiv du damit genau dieses patriarchale System zementierst. Okay, Luisa, sag du mal irgendwas. Ich glaube, ich atme einfach mal nur kurz.
Ja.
Ich finde das verrückt, wie sehr euch das mitnimmt, in dem Sinne, weil ich... Weil also, es ist ja sogar nicht mal unter eurem Beiträgen, sondern sogar unter meinen. Und wie kalt mich das dann noch lässt. Mhm. Weil ich irgendwie, solange sich nicht jemand mit mir auf Augenhöhe begibt und eine ernsthafte Diskussion mit mir anfängt, weil, sorry, aber mir zu erzählen, dass es eine ernsthafte Korrelation gibt zwischen Männern, die in Stripclub gehen und Männern, die häusliche Gewalt...
vor allem, also ich meine, es kann ja sein, dass es einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, also dass quasi, dass es da irgendwie... Also genau, was ich witzig finde, ist jetzt, das Argument ist, dass wenn es keine Stripclubs mehr gäbe, dann würden automatisch auch Männer zu Hause nicht mehr so gewalttätig zu ihren Frauen sein, oder wie? Das verstehe ich
nicht. Das ist wie, wenn man jetzt sagen würde, okay, Stripclub-Gänger tragen, es gibt eine Korrelation zwischen Stripclub-Gängern und Nike-Schuhen. Und wenn du das Etablissement bewirbst, dann machst du Werbung für Nike. So, ja. Das macht einfach so, mich lässt das kalt, weil ich es so dämlich finde. Und wenn sich jemand wirklich mal mit mir auf Augenhöhe begeben würde und mit mir ein Gespräch darüber führen würde, dann könnte man sicher, da würde mich das auch bewegen vielleicht, man könnte halt sicher eine ernsthafte Diskussion auch anfangen und über sowas reden. Aber in diesem Bullshit-Rahmen kann ich das einfach nicht ernst nehmen. Und deswegen, ich verstehe deine Sorge in dem Sinne, dass du quasi das auch darauf beziehst, okay, der ist jetzt so einer, der würde, wenn er im Parteitag sitzen würde, irgendwelche komischen Sachen beschließen, die halt einfach keinen Sinn machen, weil er denkt, er hat irgendeine Ahnung von unserem Etablissement, obwohl er es überhaupt nicht, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat, wie wir uns fühlen und was wir brauchen und was richtig wäre. Aber, also ich verstehe da total deinen Hang, dass du so denkst, aber für mich ist es halt einfach viel banaler und für mich ist halt einfach gerade, okay, da sitzt einer vor seinem Handy, der getriggert ist, weil ich irgendwas Persönliches in ihm auslöse und dann schreibt er da so ein Bullshit drüber. Ich kann sowas nicht mal fertig lesen, so dämlich finde ich es.
Ja, also ich glaube auch, dass diese ganze Diskussion um ganz viele Themen ja sehr, wie sagt man das, also sehr durchzogen ist von irgendwelchen Theorien und irgendwelchen Glaubens, ja, wie man etwas glaubt. Mir fällt gerade dieses Wort nicht ein.
Ja, die Politik machen die Leute, die einfach
das genauso das nie wie Menschen, haben. Die eben gegen Abtreibung sind oder Menschen, die
Männer,
gegen,
die gegen Abtreibung sind.
Gegen Trans oder die nicht glauben, dass es Transmenschen gibt oder die einfach, es gibt ja genug Beispiele dafür für solche Sachen, wo sich dann auch die Argumente immer wieder wiederholen und immer wieder das Gleiche eigentlich. Im Grunde ist es ja das Gleiche. Wir haben ja darüber mal eine Folge gemacht, Lenia, vor längerem, wo wir vom Tagesspiegel diese Folge auseinandergenommen haben. Ja, genau. Wir verlinken euch das vielleicht mal, wenn das geht, dann könnt ihr euch die auch mal anhören. Da nehmen wir wirklich auch diese Argumente so Stück für Stück auseinander. Und es sind halt immer die gleichen Argumente und die werden dann einfach neu zusammengesetzt. Und ich glaube, ganz viele Leute, ich habe ja auch schon mal Erfahrungen gemacht mit diesen Anti-Sexarbeits- Flügel sozusagen, hatte ja mal so eine Freundin mit, die da sehr aktiv war oder immer noch ist und war da auch teilweise schon ein Modus, wo ich auch selber diese Sachen geglaubt habe, die sie da gesagt hat. Und ich glaube, man rutscht da auch sehr schnell rein. Einfach, dass man sehr schnell in diesem, ich werde jetzt der Retter sein der Menschheit, weil das ist ja irgendwie so dieses abolitionistische Weltbild, dass man der Retter ist von irgendwie, ich glaube, das kommt ja von der Sklavenbefreiung sozusagen. Und das wird jetzt angewendet auf Sexarbeiterbefreiung. Und damit ist man selbst, drückt man sich selbst ja irgendwie in seinem Weltbild in quasi die Position von Jesus. Also man ist ja eigentlich der Retter der Welt. Und weil man rettet die Frauen und über welche Leichen man dann geht, ist ja egal. Also, und das ist aber geil. Es fühlt sich toll an, die Rettung zu sein und diese, und genauso rettet man ja die Kinder, wenn man gegen Trans ist, also gegen dieses ganze Thema sozusagen, wenn man einfach sagt, es gibt keinen Transus, Frauen sind Frauen und solche Sachen, dann rettet man ja Kinder. Oder früher eben gegen schwule Menschen oder so, da hat man dann auch gesagt, man es rettet die Kinder, weil man das damit in Verbindung bringen wollte und hat sich dann irgendwie so als Savior dargestellt. Und ich glaube, dass man in diesem Heiligenschein-Modus, in dem man sich dann befindet, ja, wie so ein Kreuzritter ist, der auf dem Weg einfach alle umbringt und gar nicht mehr richtig checkt, dass das, was er, wofür er eigentlich irgendwie steht, Menschenrechte, Humanität, dass das einfach eigentlich gar nicht mehr eine Rolle spielt, sondern nur der Mord oder diese Mordlust oder diese Hate-Lust, dass diese Lust am Hass, dass das eigentlich das ist, was einen gerade so doll befriedigt. Und deswegen schätze ich mal, diese Menschen haben da einfach eine sehr große Genugtuung drin, dich da so zu haten und ziehen daraus sehr viel Kraft und Energie und es ist falsch. Und ich glaube, man ist sich aber vielleicht gar nicht so sehr bewusst, wenn man in diesem Modus ist, weil man einfach die ganze Zeit denkt, man ist die Retterin oder der Retter.
Ja, das stimmt. Es lässt mich einfach speechless, immer wenn ich daran denke, dass es wirklich einfach diese Menschen gibt, die einfach nur Böses verbreiten. Und das, ich meine, ich bin ja auch nicht dumm, so, ich erkenne die dann ja auch wieder. Es sind dann halt wirklich Leute, die das seit Jahren kommentieren.
Es sind ja auch nicht viele Leute. Es sind nicht viele Leute, es sind nur Leute, die jeden Tag 20 Kommentare schreiben und die machen das jeden Tag. Und die verbreiten es überall. Und wenn es nur 100 Leute sind, aber die schreiben jeden Tag 20 negative Kommentare irgendwo, dann verbreitet sich da schon ganz schön viel schlechte Stimmung überall.
Genau. Ein negatives Kommentar wiegt ja meistens auch schwerer als ein positives. Genau. Beziehungsweise lernt, also man merkt das dann irgendwann. Dass, also wie gesagt, ich bin da, glaube ich, echt irgendwie gut dabei. Bei mir wiegt das gar nichts. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann mal so angefangen habe, als es losging mit, dass ich täglich 50, 100, 150 DMs bekommen habe, dass dann halt 150 oder 149 waren, oh mein Gott, du bist so hübsch, und eins war, oh mein Gott, du bist so hässlich, so, dass ich dann so war, so, oha, bin ich hässlich, so. Es ist Gott sei Dank, wie gesagt, nicht mehr so. Ich habe einfach gelernt, damit umzugehen. Man braucht halt einfach so ein paar Kommentare, bis man dann halt auch checkt, so okay. Aber es ist halt auch wirklich so, ihr könntet wirklich unter jedes Video gehen, was halbwegs viral ist. Sobald es über 100.000 Aufrufe hat, könnte man wetten, dass da irgendwas Asoziales drunter steht. Es ist einfach so.
Ja, krass, das beruhigt mich ja auch so ein bisschen, das zu hören, dass man scheinbar diesen Skill vielleicht auch entwickeln kann oder einfach schon hat. Genau, bei mir ist es auf jeden Fall, ich könnte es auf jeden Fall nicht. Und ich frage mich halt auch immer bei so Leuten aus der Öffentlichkeit, die jetzt so, ich sag mal so richtig berühmte Leute oder so, die dann irgendwie auch teilweise so viel Hate abbekommen. Und ich immer denke, krass, wenn man sich mal kurz vorstellt, dass das halt auch einfach nur so echte Menschen sind. Man sieht die ja immer nur so als die prominente Person oder so, aber genau, also weil ich kann mir dann echt nicht, also mich würde das halt komplett fertig machen. Und ich bin schon hate-resistenter als Luisa auf jeden Fall. Das heißt, ja, mir vorstelle, Luisa, oh Gott, so. Aber es ist gut zu wissen, dass es quasi auch dann sozusagen auf der Skala auch jemand wie dich gibt, Maria, und du tatsächlich einfach, genau, das dich vielleicht einfach nicht so juckt. Und dann denke ich, okay, gut, dann kannst du mich vielleicht auch so ein bisschen weniger jucken, wenn ich so einen Kommentar unter deinem Video sehe, weil ich halt weiß, es ist jetzt für dich gerade nicht voll schlimm oder so.
Bei mir ist einfach die, also was mich eher trifft, ist zum Beispiel jetzt gerade, also es ist wirklich jetzt im Moment, ich gehe auf Instagram und ich sehe nichts Positives mehr. Und es kommt in so Wellen. Und das ist jetzt vielleicht so meine dritte, vierte richtig schlimme Hate-Welle, wo ich halt einfach, wo das Positive einfach gar nicht mehr zu sehen ist. Aber dann auch einfach so dieses, diese innere Ruhe muss man da bewahren. Ich weiß, dass es wieder rumgehen wird. Das ist jetzt halt einfach nur, ich habe irgendwelche paar viralen Videos, die auf irgendwelchen For You-Pages gelandet sind, wo sie nicht hätten landen sollen. Mhm. Weswegen das jetzt gerade so ist. Also meine Zuschauerschaft ist eigentlich wirklich, das sind alles so tolle, liebe Menschen und ich kriege so tolles Feedback von Menschen, die mir jeden, also vor allem Mädchen, die mir jeden Tag schreiben, dass sie durch mich irgendwie gelernt haben, selbstbewusster zu sein und mehr zu sich zu stehen und mehr ihren Träumen nachzugehen und whatever, weil ich halt eben so das ausstrahle, dass ich das mache, worauf ich Bock habe und mir egal ist in dem Sinne, was diese ganzen Menschen kommentieren. Und ich weiß halt, dass die auch existieren und dass das ganz bald auch schon wieder viel mehr Raum einnehmen wird als jetzt der Hate, der jetzt gerade im Moment am Start ist. So, man muss da ein bisschen auch einfach darauf vertrauen, dass so, ich habe nicht umsonst 120.000 Follower. So, das sind, da sind bestimmt welche dabei, die das machen, um sich irgendwie, whatever, weil sie mich nicht mögen, aber ganz, 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 ganz viele davon mögen mich. Und diese Riesennummer an Menschen, die kann ich nicht mal begreifen. Und ich weiß, dass die mich mögen und mich hinter mir stehen. Und das ist ja mal was man sich hervorrufen muss, dass es einfach so viele Menschen gibt, die hinter mir stehen. Und das ist das, was ich präsent in meinem Kopf haben möchte, wenn ich Social Media mache und das benutze und poste.
Und diese Kommentare verschaffen dir ja eigentlich auch Reichweite, oder? Also theoretisch helfen dir ja so negative Kommentare auch, oder? Wie ist das?
Ja. Je mehr, also ich weiß, ein Video geht gerade richtig ab, wenn der Hate losgeht, dann weiß ich, okay, das ist wieder ein gutes Video. Krass. Ich meine, wir Leute, die Social Media machen, wir benutzen ja dann auch bestimmte Sachen, um eben diese Sachen hervorzurufen, um diesen Hate hervorzurufen, um eben unsere Zahlen zu pushen. Einfach nur, das macht jeder, das merkt man vielleicht gar nicht mal, aber einfach nur, um zum Beispiel die Hook von einem Video so spannend zu machen, dass viele Leute dranbleiben. Das fängt davon damit an, dass irgendwelche Leute bewusst einen dummen Rechtschreibfehler in die Caption schreiben oder auf das Video, damit Leute so anfangen, die schreibt mir aber so und so, bist du dumm. So, damit fängt das an und es endet damit, dass wir halt, keine Ahnung, ein Video damit beginnen. Keine Ahnung, ich könnte jetzt mein Video damit beginnen, wann lernt ihr endlich, dass man Frauen nicht kaufen kann. Ich könnte aber auch mein Video damit beginnen, ich gehe mir jetzt eine Frau einkaufen. So reden Männer, bla bla bla, und dann mein Video beginnen. Es kommt halt auch immer diese Hook an und diese Hook machen sich ganz, ganz, ganz viele Leute zunutze, bewusst, damit sie kurz was triggern und es dann wieder zu relativieren oder so. Die sagen halt so, ich komme in die Hölle, weil ich war heute einkaufen, bla bla bla. Dann kommt ein ganzes Video und dann am Ende kommt das, die außersehen was geklaut haben. Versteht ihr, was ich meine? So, weil die außersehen einen Riegel in der Hosentasche vergessen haben oder im Jutebeutel.
Ja. Ah, okay. Ach, krass.
Ich dachte trotzdem, also weil du ja meintest, wenn man mit dir dann eine sachliche Diskussion führt, dann wärst du irgendwie schon eher mit dabei oder so. Und das sind ja schon, also genau, irgendwie so Sachen drin, die halt oft auch als echte Argumente quasi genannt werden. Also irgendwie sowas wie, genau, du suggerierst, dass man sich den Konsens einer Frau kaufen kann. Was würdest du denn darauf antworten, wenn das jetzt eine Person sagen würde, die nicht ein armes Würstchen ist, sondern tatsächlich halt das genau irgendwie so genau als Argument quasi
ja, also wenn jetzt jemand eine ernsthafte Diskussion mit mir wollen würde und daneben dran neben diesen, du hast jetzt diesen einen Snippet aus dem Kommentar genommen, wo noch ganz viel Bullshit einfach dabei steht und jetzt einfach nur diesen Snippet nehmen würde und so jemand zu mir sagen würde, du suggerierst, dass man sich den Konsens von Frauen kaufen kann, was ich dann sagen würde quasi.
Genau, ja, oder was du halt dazu denkst zu diesem Argument. Also das ist ja was wir oft hören. So.
Dass man sich Konsens kaufen kann.
Ja.
Ja. Meine Ansicht dazu ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine ganz bekannte Ansicht ist oder ob das jetzt so was Persönliches ist, was noch nie irgendjemand gesagt hat, aber in dem Sinne finde ich, Konsens ist ja immer irgendwo eine Vereinbarung. zum Beispiel, ich gebe meinen Konsens, dass du mit mir Sex haben darfst, aber nur mit Kondom. In der Sekunde, wenn die Person dann das Kondom abzieht, dann bin ich damit ja auch nicht mehr fein. Das ist ja auch eine Straftat so. Und so ist Konsens ja immer eine Vereinbarung, meiner Meinung nach. Und wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, bei mir ist halt der Konsens, dass ich mich dahin bewege. Und ich gehe da ja nicht hin, weil ich kein Geld verdienen will, sondern ich gehe da hin, um Geld zu verdienen. Und in dem Sinne, angenommen, ich lasse mir jetzt von jemandem den Arsch angrapschen, ja, dann ist das natürlich irgendwie gekaufter Konsens, aber dann ist der Konsens in dem Sinne, das ist eine Vereinbarung, der darf meinen Arsch anfassen in dieser Situation und danach nie wieder und davor auch nicht und nicht in einer anderen Situation, sondern ich habe in dem Moment diese Vereinbarung getroffen. Das heißt nicht, dass die meinen, die Rechte über mich gekauft haben und mich, was weiß ich, anderswo ankrapschen dürfen, in anderen Situationen ankrapschen dürfen oder, also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ihr seht das doch bestimmt ähnlich, oder? Dass es so eine Vereinbarung für euch ist und man nicht einfach Konsens kaufen kann. Du kannst ja jetzt nicht einfach zu einer Frau gehen auf der Straße, die vergewaltigen und der dann Taui zustecken und sagen, ja, hier, ich habe den Konsens gekauft.
Ja.
Ja.
Also funktioniert das nicht.
Das weiß eigentlich auch jeder normale erwachsene Mensch oder auch nicht erwachsene Mensch, dass es nicht so funktioniert und dass es nie so funktioniert und dass auch niemand das suggerieren kann, dass es so funktioniert, weil es eigentlich irgendwie doch immer klar ist, es geht um eine Vereinbarung irgendwie.
Ja, also genau, der Denkfehler ist halt einfach, dass die denken, Konsens heißt halt, ich muss quasi gerade aktiv Lust auf diese Berührung haben, so. Und das ist halt für die Leute Konsens. Und was halt eigentlich Konsens ist, ist halt, ich bin unter allen gegebenen Umständen und mit den gegebenen Vereinbarungen, die wir getroffen haben, einverstanden mit dieser Berührung, weil die für mich einen Mehrwert hat. So, und der Mehrwert kann halt für mich sein, entweder ich empfinde Lust an dieser Berührung oder der Mehrwert kann halt auch sein, ich bekomme Geld für diese Berührung. Aber auf jeden Fall ist mir das, was ich bekomme, quasi mehr wert als das, was ich vielleicht als Dienstleistung gebe oder so. Und das ist halt für mich dann quasi der Konsens, genau.
Ja, ich versuche das immer mit normalen, das ist nicht, ne? Normalo-Jobs zu vergleichen. Im Endeffekt, ich will jetzt nicht Konsens benutzen, weil es in dem Sinne einfach falsch ist, aber es ist ja auch eine Vereinbarung, dass ich mich 12 Stunden an eine Kasse setze und meine Finger da diese monotone Bewegung mache. Das ist auch nichts, was da die Leute, die das machen, machen aus das ja auch mit Lust. Dem Mehrwert. Ja, genau, das ist ja auch nicht so, dass sie sich so denken, oh mein Gott, das ist ja auch immer dieses Ding, so willst du nicht was machen, was irgendwie empowernd ist oder was der Gesellschaft was bringt oder so. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Kassiererin da sitzt, oh mein Gott, so empowernd. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so gut dabei. So, die macht das auch, weil sie im Endeffekt Geld mit nach Hause nehmen möchte.
Ja, und außerdem müssen wir vielleicht noch dazu sagen, dass unsere Jobs sehr, sehr wohl, sehr, sehr viel für die Gesellschaft bringen, weil die Sexualität eines Menschen ist halt so eine essentielles auch Bedürfnis von Menschen.
Ja, es ist immer in jeder Umfrage oder jeder Studie, wenn gefragt wird, was sind Dinge, die dich glücklich machen, ist es, glaube ich, immer zwischen Platz 3 und 6. So quasi an, also da sind meistens private Beziehungen, Berufsleben, Sexleben, so. Ja, das heißt, das ist so wirklich eins der wichtigsten Sachen für das Glück der Menschen, so.
Und hast nicht du, Leni, mal diese Statistik mir gesagt, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch jemand anders, der gesagt hat, 30% der Menschen, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ungefähr 30% der Menschen glauben, dass ihr Job nutzlos ist. Also wirklich sinnlos ist.
Krass.
Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich könnte das auch nochmal recherchieren.
Ich glaube, es ist von Marc-Uwe Kling.
Also ich würde sagen, euer Job ist da zum Beispiel schon viel wichtiger für die Gesellschaft als mein Job. Ich finde Stripperin schon echt einen richtig nutzlosen Job.
Hä? Weißt du, also wirklich, also nein, einige der geilsten Abende, die ich hatte, waren einfach in Stripclubs. Es gibt einfach nichts Geileres als die Atmosphäre in einem Stripclub, wenn man da als Kundin hingeht. Weil es ist einfach nur, also ich finde das halt tatsächlich ultra empowernd. Ich denke jedes Mal, wenn ich da reingehe, bin ich direkt so, yes, bitch, so. Und dann denke ich so, okay, obwohl ich nur Kundin bin, denkst du, okay, ich gehöre jetzt hier voll dazu, zu den ganzen geilen Boss-Bitches, die mir jetzt gleich versuchen werden, das Geld aus der Nase zu ziehen. Und so, und einfach das so zu sehen, einfach so diese geballte Schamlosigkeit, seine eigene Sexualität und Geilheit zur Schau zu stellen, ich finde es einfach, ich bin so die Male, die ich da war, bin ich danach so rausgegangen, war erstmal gefühlt wie so irgendwie tagelang.
Ja,
so
wem auf so, erzählst du das? Ich finde das ja auch richtig geil. So, ich fühle mich auch wie die krankeste Boss-Bitch. Ja, und ich kicher mir da richtig ins Fäustchen, wenn ich so, keine Ahnung, wenn wir, meine Freundin und ich nebeneinander so auf irgendeinem Schoß rumtwerken und so anlächeln und Katsching in den Augen haben. Natürlich fühle ich mich dann auch krass so. Aber ich sag jetzt mal so, für die Gesellschaft ist mein
aber
Job jetzt nicht.
Was heißt denn für die Gesellschaft?
Doch, nicht, weil also, du ex. Es sind 5% Frauen. Es ist doch, es geht ja so, Menschen wollen ja auch, wie sagt man, den Exzess. Die wollen die Party, die wollen dieses Boom.
Also eine der schlimmsten Zeiten, die wir irgendwie hier in Deutschland hatten, war einfach Corona-Zeit, ja, wo halt das, was ausgefallen ist, genau diese Sachen waren. Kultur, Spaß, Feiern, Freude am Leben. So.
Kontrollverlust.
Und, genau, so. Und wir sehen, was passiert, wenn diese, also ich glaube, wir können auf so viele Sachen so viel besser verzichten, als auf Spaß. Also ist einfach so.
Ja, nee, weil dann formen sich gerade, diese ganzen Querdenker, irgendwelche merkwürdigen Verschwörungstheorien nehmen überhand. Das ist ja auch alles in der Zeit, wo die Menschen irgendwie verboten wurde, diesen Exzess zu haben oder dieses einfach mal loslassen und einfach frei, diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl, was man dafür hat. So, ja, gebe ich halt 500 Euro für Champagner aus. Ich habe irgendwie mal gehört, in Schweden gibt es irgendwie so einen Ding, dass man Champagner wegkippt oder so. Nur als, weil man es halt kann oder so. Also ich habe übrigens das jetzt gerade gefunden. Zwischen 5% und 37% aller Arbeitnehmer haben das Gefühl, in ihrem Job keinen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Davon sind zu einem gewissen Ausmaß alle Berufsgruppen betroffen. Ja.
Krass. Ja, also das hilft mir gerade auch wirklich doll. Ich habe das noch nie drüber nachgedacht, dass mein Job in dem Sinne irgendwie wichtig ist. Und danke für diesen Anreiz. Ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht, aber ja, ihr habt tatsächlich recht. Das ist auch ist ein cooler Gedanke, den ich jetzt auf jeden Fall mitnehme.
Cool.
Ja, ich finde unseren Job auch sehr sinnvoll.
Ja, unser Job ist ultra wichtig. Ey, komm. Ich habe noch ein Thema, worüber ich gerne noch mit dir reden würde, weil du dazu, glaube ich, auch ein Reel gemacht hast und ich darüber auch irgendwie ziemlich oft nachdenke. Und zwar geht es genau um Pole Dance und es ist ja auch ist ja mittlerweile auch einfach so ein Sport. Ne? So, ich zum Beispiel mache ja auch Pole Dance als quasi auch in einem Sport. Etablissement. und ich kriege da halt auch immer mit, dass Leute, also ich habe zum Beispiel mal eine kleine Doku gesehen über eine von meinen Trainerinnen, die halt auch so Wettkämpfe macht und sowas. Und die hat halt in dieser Doku gesagt, irgendwie, da wurde so gefragt, genau, was sind denn so die schlimmsten Beleidigungen oder Vorurteile, mit denen du so konfrontiert wirst? Und da meinte sie halt so, naja, genau, die schlimmsten Beleidigungen und Vorurteile sind halt, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Pole Dance mache und die dann halt sagen, hä, okay, dann bist du doch Prostituierte oder irgendwie so, genau, oder halt Sexarbeiterin. Und ich fand es schon immer irgendwie ziemlich krass und habe halt auch so an diesen Begriff gedacht, den du, glaube ich, auch in dem Reel genannt hast, ob das irgendwie auch einfach eine Form von Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung ist, weil quasi, ja, so einer diskriminierten Minderheit, nämlich Sexarbeitenden, quasi irgendwas von denen genommen wird und dann aber diese Minderheit nicht irgendwie supported wird oder quasi Dankbarkeit bei der gezeigt wird, sondern im Gegenteil, man sich von der halt tatsächlich diskriminierend abgrenzt, so.
Ja, die kriegen das dann auch auf den Kopf geschmissen, so, oh, ihr habt unseren Sport so gemacht, dass das jetzt nuttig ist.
Oh, krass. So. Hast du sowas schon mal gehört oder irgendwie gelesen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Kriegt man immer mal wieder das auch so, also das ist, mich trifft sowas viel mehr, auch wenn es von Frauen kommt, wenn dann Frauen so sagen, so, oh, und ich habe das im Pole Dance Studio, wo halt niemand wusste, dass ich strippe, halt auch so oft gehört, dass es dann so war, so, ja, wir sind ja keine billigen Prostituierten, sondern wir sind Sportler oder so, keine Ahnung. Finde ich schon so, schwierig. Naja, also das ganze Ding ist, anscheinend kommt Pole Dance, glaube ich, irgendwie aus dem asiatischen Zirkussport. Also da kommt es irgendwie her. Aber es hat seine Wurzeln vielleicht auch da, aber es hat seine Wurzeln halt auch definitiv in diesem Etablissement. Vor allem Exotic Pole Dance, und das ist halt das, was die meisten machen, mega sexy aussehen, sich sonst was rumräkeln. Klar, Haut zeigen bei Pole Dance ist ein Muss, weil man muss eben an dieser Stange kleben, aber es gibt halt auch, es gibt Pole Dance Kleidung, die anzüglich ist, so, die halt bewusst mit den Reizen spielt, und es gibt Pole Dance Kleidung, die halt einfach nur Sportkleidung ist, die knapp ist. Und viele entscheiden sich auch dazu bewusst, diese mega großen High Heels anzuziehen, diese mega durchsichtigen Netzstrumpfhosenartigen Neon-Pink-Glitzer, dies und das. Und das kommt nicht aus dem asiatischen Zirkussport. Ja, aus dem asiatischen Zirkussport kommen keine 30 Zentimeter High Heels. Das ist einfach Quatsch. So, das kommt aus dem Stripclub. So, ja. Das kommt genau aus diesem Etablissement. Und ich finde das so nervig, wenn dann die Leute Exotic Pole Dance machen, sich genauso bewegen wie eine Stripperin, die Lieder benutzen, die eine Stripperin benutzt, deren ganze Tricks von einer Stripperin haben, die Trainer, die ja auch oft diesen Background haben und dann so sind so, oh nee, ich will nichts damit zu tun haben und ich finde es total schlimm, dass ich immer so sexualisiert werde, wenn ich diesen Sport mache. Okay, klar, es ist keine Einladung, sexualisiert zu werden, aber das dann uns, also uns Strippern in die Schuhe zu schieben, obwohl ihr das doch von uns habt.
Ja.
Nee.
Ja, ich habe das nochmal gegoogelt und genau, es kommt, also es ist so eine chinesische Tradition aus dem 12. Jahrhundert, da haben Männer vor allem das quasi so als, vor allem so zur Schaustellung von Kraft und so diese schwere, scheinbare Schwerelosigkeit gemacht. Und dann kam es nach Amerika natürlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zwar als sogenannte Girly-Shows. Und das waren so, das waren, glaube ich, auch so Wanderzirkusse, aber es war halt quasi, also genau, nicht so Zirkus, wie man sich vorstellt, wo dann so Kinder gehen, sondern es hieß halt Girly-Shows und es waren halt, also es war halt genau das, was wir jetzt als Strip-Club schon kennen, dass halt eigentlich vor allem Männer, also wahrscheinlich damals nur Männer, als Kunden dahin gegangen sind und halt leicht bekleidete Frauen in so, genau, in so, auf so eine Art Wandervorführung quasi so diese sogenannten Girly-Shows leicht bekleidet gemacht haben. Und dann, genau, und dann ist es halt, dann ist es irgendwie voll viral gegangen und dann gab es die ganzen Stripclubs und sowas. Und dann in den 90ern war es das erste Mal so, dass es quasi auch als Sportart dann, also genau, dann gab es erst so tatsächlich so Trainingsstudios, die aber halt nur darauf ausgerichtet waren für Frauen, die halt diesen Beruf machen. Und dann wurde es so in den 90ern ungefähr quasi auch als Sportart für den breiten
Sport. Das ist halt krass, das ist ja wirklich jung dann noch.
Mhm. Also als Sport ist es jung, genau. Das, also dass es nach Amerika kam, war halt Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, 1900 und ein bisschen so. Also das ist quasi schon 100 Jahre alt, aber das ist dann, also quasi so 80 Jahre später ungefähr, wurde es dann als Sportart halt auch so gesehen. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, genau, das war nicht zuerst ein Sportart und dann haben wir es in die Stripclubs gebracht, sondern andersrum. Es war halt irgendwie 80 Jahre lang, wurde es, genau, natürlich irgendwie erstmal, aber also genau, ich glaube, das ist ja dann auch generell halt eine Frage, also dieses ganze kulturelle Aneignung-Thema ist ja auch irgendwie schon so ein Thema für sich, worüber man irgendwie diskutieren kann, was jetzt, also erstmal, ob das jetzt okay ist oder nicht quasi so. Genau, ich weiß nicht, Maria, wie du dazu stehst. Also generell, dass, ja, wie du dazu stehst, dass es halt überhaupt, also na, es gibt ja so Leute, die jetzt so voll VerfechterInnen von quasi, ich sag mal, gegen kulturelle Aneignung sind, die könnten ja vielleicht auch sagen, Pole Dance sollte oder dürfte gar nicht als Sportart übernommen werden, weil es gibt ja quasi Leute, die sagen, ja, wenn wir aus irgendeiner diskriminierten Kultur vor allem oder Minderheit irgendwas nehmen und das uns zugute machen, dann geht das schon mal per se gar nicht so. Das
ja, ist der ja, Meinung bin ich nicht. Also klar, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, keine Ahnung, Thema Braids, so kann ich natürlich nichts zu sagen. So, da müssen die Leute, die Betroffenen, da selber ihre Regeln machen. Aber ich finde nicht, dass das nicht als Sportart gemacht werden darf. Per se.
Es muss halt irgendwie einfach nur anerkannt werden, wo
genau,
das herkommt.
Genau, es sollte halt einfach nur
respektvoll behandelt genau. werden. Und auch diese, wir hatten ja auch mal zum Beispiel so einen Shibari-Kurs gemacht, wo dann uns auch erstmal erklärt wurde, wo es herkommt und welche Bedeutung das hat für die Kulturgruppe und dass man das einfach wirklich immer auch bei diesen Kursen vielleicht auch hin und wieder mal so einbringt als Thema, sodass man dann irgendwie historische Fakten oder so zu dem Thema noch mit einbringt, dass man einfach respektvoll mit umgeht. Und ich finde auch, es geht gar nicht, wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, aber ich bin jetzt hier keine Prostituierte, ich mache das jetzt hier nur als Sport. Also das finde ich zum Beispiel richtig schlimm.
Aber also, man muss sich ja schon irgendwie davon auch abgrenzen dürfen. Also irgendwie sagen dürfen, genau, ich bin jetzt, also genau, nein, ich bin keine Prostituierte. Ja,
dann sagt man einfach, ich bin keine Sexarbeiterin, aber ich finde Sexarbeit, ich bin pro Sexarbeit oder man hängt
oder
überall.
Oder man kann ja sich auch einfach differenzieren, ohne das zu haten.
Ja,
so.
Genau,
in
genau.
dem Sinne, der Ton macht die Musik. Man kann auch einfach sagen, ich mache Pole Dance.
Ich feiere Sexarbeit, aber
ich bin aber trotzdem nicht keine Sexarbeiterin.
Ja.
Man muss meiner Meinung nach gar nicht mal sagen, ich feiere das oder sonst was, weil wenn du es nicht feierst, dann, ne? Aber man sollte halt schon irgendwie einfach den nötigen Respekt einfach dem gegenüber haben, wenn man sich schon das halt aneignet.
Ich glaube, am coolsten wäre, also okay, meine Traumantwort wäre, dass jemand sagt, nee, ich bin keine Sexarbeiterin Und aber ich bin der Branche mega dankbar, dass die dafür gekämpft haben, dass ich als Frau jetzt hier mit diesen High Heels diesen sexy Tanz machen darf und mich halt ultra hot und sexy fühlen darf, weil die da halt die Vorreiterin für waren und ja, mir das erkämpft haben, dieses Recht.
Aber ich sehe halt schon die Problematik cool, irgendwie sehr stark, dass du irgendwie als Frau, die jetzt irgendwie strippt, sich da solchen scheiß Kommentaren immer ausgesetzt fühlt und so weiter und sagen wir mal so, ich muss jetzt einfach mal so sagen, die eine da, die jetzt irgendwie in so einer festen Beziehung ist und einer monogamen Partnerschaft und dann irgendwie einmal pro Woche zu ihrem Sport geht und dann so fitnessmäßig Pole Dance macht und dann dafür halt, also halt gar nicht merkt irgendwie, wie unterschiedlich sie betrachtet wird von, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich finde es irgendwie schwierig. Das ist ja die gleiche Diskussion mit auch mit den Braids. Wenn weiße Menschen Braids tragen, dann werden sie dafür einfach nie so angeguckt, wie wenn schwarze Menschen Braids getragen haben. Also das ist gut. Das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr viel komplizierterer Topic sozusagen. Mhm. Aber man wird halt nicht mit den Assoziationen bewertet, wie die Menschen aus dieser marginalisierten Gruppe. Und deswegen ist es auch gut, dass man das irgendwie thematisiert.
Aber ja, irgendwie, da denke ich gerade auch an so ein Video von meiner Lieblings-YouTuberin ContraPoints, die über Envy, also so genau Neid und sowas geredet hat. Und also für mich klingt das dann so wie, genau, also ich finde es auch unfair, so warum muss ich diese ganze scheiß Diskriminierung ertragen? Und die monogame Weiße, die einmal die Woche zum Pole geht, muss es nicht und darf dann trotzdem einfach Pole machen. Und irgendwie würde ich trotzdem, glaube ich, nicht gerne mein Leben danach ausrichten, dass ich ihr das dann quasi auch nicht mehr gönne. So, nur weil sie es halt einfach leichter hat als ich. Aber genau, was ich halt auch voll unterstützen würde, was Maria, was du ja gesagt hast, ist dieses, also wirklich gerne eignes dir an, weil genau, ich bin trotzdem neidisch, dass du nicht diese Diskriminierung erfahren musst und das Gleiche machen darfst wie ich, aber trotzdem, will ich es dir deswegen nicht nehmen, weil das bringt mir auch nichts. Aber bitte hab dann halt einfach trotzdem Respekt vor den Leuten, von denen du es dir genommen hast. So.
Ja, und sei halt ein Ally und verteidige halt dann die Leute, deren Sport du jetzt irgendwie ausübst.
Oder korrigier die Leute in der Umkleide, die dann halt eben sowas sagen und weist sie direkt darauf hin, dass es eben nicht so ist. Ja. Dass wir eben, da einfach so ein Ally sein, finde ich eigentlich voll den schönen Begriff. Weil eigentlich finde ich es immer voll schön, der Gedanke, dass wir halt alle in diesem Raum stehen, die Sexarbeiterin, die Mutter mit den Kindern, die irgendwie das üben will, weil sie ihrem Mann oder ihrer Frau was vortanzen will, die das einfach nur als Sport macht und sonst was. Und das finde ich eigentlich, das ist so schön, dass wir alle in einem Raum stehen, dieselbe Choreografie lernen, alle aus eigentlich anderen Motivationen einfach da sind und zusammen Spaß haben. Das ist ja generell was mich irgendwie immer voll, was ich generell voll rührend finde, wenn du viele verschiedene Menschen in einen Raum bringst, die alle dasselbe feiern, ob das jetzt ein Konzert, bei einem Konzert ist oder so, whatever. Das finde ich eigentlich immer sowas Schönes, was so zeigt, guck mal, die unterschiedlichsten Menschen haben die krassesten Gemeinsamkeiten. Genau. Und das, wenn man das dann einfach noch so mit Respekt von dem unterstützt, wo es herkommt, finde ich das eigentlich das Nonplusultra.
Ja, vielleicht muss ich dann einmal kurz so eine Liebesnachricht an, kennst du bestimmt auch Paul Flow in Berlin, ist so ein Paul-Studio.
So toll.
Die machen das sehr gut mit dem Ally-Sein, da hängen überall Sex Work is Work Sticker rum und die machen irgendwie regelmäßig auch so Kurse, die glaube ich auch dann extra für Leute, die in Clubs arbeiten sind und sowas und die machen halt ganz normale Sport-Pole-Kurse quasi, aber es ist halt immer so, genau, es ist halt klar. So
wir und die sind haben sogar Rabatt für Sexarbeiter.
Und die haben was?
Rabatt, also vergünstigt. Also ich glaube, jeder Sexworker kriegt nochmal 10% oder so. Ja. Ich habe das auch alles gesehen. Ich bin 100%, ich liebe deren Beiträge und sonst was. Ja. Wären die nicht für mich am anderen Ende von Berlin, wäre ich da auf jeden Fall auch. Ich finde die super. Ich finde das so, so, so cool.
Ja. Also das heißt, wenn ihr da draußen zuhört und ein Pole-Studio besitzt, dann hängt doch mal irgendwo so ein Sex-Work-is-Work-Sticker hin oder so.
Oder weist euer Pole-Dance-Studio vielleicht einfach darauf hin, falls es das nicht hat, dass es voll schön wäre.
Stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal machen, indem du gehst, glaube ich, ins Gleiche wie ich. Da könnten wir eigentlich auch mal so heimlich...
Wir gehen ins Gleiche?
Also ich habe auf jeden Fall schon Videos auf deinem Instagram gesehen. aber vielleicht, gehst du doch gar nicht hin, aber...
oh also mein Gott,
ich habe auf jeden Fall Videos in dem Studio auf dem Instagram gesehen, wo ich hingehe. Okay.
Es gibt auf jeden Fall richtig viele Sachen, die ich dich jetzt noch gern gefragt hätte. Aber ich glaube, das wird sonst einfach zu lang.
Yes. Ich habe auch so viele Fragen, aber ich habe einfach gedacht, ich lasse mich jetzt einfach mal hier drauf ein, weil eure Community kennt die Fragen hundertprozentig schon, die ich euch jetzt gestellt hätte. Aber die sind ja auch einfach irgendwo in eurem Podcast. Ich fand die eine Folge, die ich von euch gehört habe, übrigens extrem spannend. Das war so, wenn man keinen Bock auf Sex hat, ich weiß nicht mehr genau. Die, und dann habe ich noch eine reingehört, warte. Ah, kein Bock auf Sex, genau. Ja. Finde ich mega. Lenia sagt mir so, dass sie einen Podcast über Sexarbeit hat. Und ich dachte mir so, und ich habe das noch nie gehört. Das kann nicht sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir eine unterschiedliche Community haben. Ich glaube tatsächlich, dass ihr mehr so irgendwie, ich glaube, bei mir sind es eher jüngere Leute, könnte ich mir vorstellen. Und bei euch vielleicht auch ein bisschen mehr so esoterische Leute.
Ja. Was? Echt?
Jetzt wird Luisa mal ausrasten.
Jetzt packe ich, den Lumi ein und gehe weg.
Ja, wie gesagt, ich kenne euch noch kaum. Und das war ja jetzt auch super spontan. Also wirklich, das war Mittwochnacht, als wir uns kennengelernt haben. Und jetzt ein Tag war so dazwischen. Ich konnte nicht viel reinhören. Aber ich habe ja so von dem, was ihr erzählt und von dem, wie ihr wirkt, habe ich jetzt eher gedacht, dass ihr halt einfach so ein bisschen so bei mir halt eher so die 18 bis 24, war ich so 24 bis 35, ja. So hätte ich jetzt bei euch geschätzt.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen älteres Publikum.
ich denke mir das jetzt einfach nur so von eurer Redensart. Ihr seid halt auch so ein sehr aufklärender Podcast, der sehr, ihr seid jetzt nicht das, was eine Gen Z Aufmerksamkeitsspanne so. Ja, ihr seid einfach zu reif und zu erwachsen.
Ja. Ey, Fakt ist, also das ist so krass. Ich kann auch sonst nicht mehr hören, wie jemand sagen, aber das kriegt man halt echt so als 30-Jährige, kriegt man das irgendwie, das ist echt so der Punkt, wo man das nicht mitkriegt, dass man einfach alt geworden ist. Und du bist ja irgendwie 23 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist einfach so krass. Ich bin einfach älter als du. Ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen.
Ist ja das Phänomen, du bleibst einfach immer hängen. Also man denkt halt mit 30, man ist immer noch 20 und dann denkt man so mit 40, man ist immer noch 30. Deswegen sind auch ganz viele so ältere Leute auch so cringe, weil die einfach denken, die sind immer noch so jung und wir nehmen die so als cringe wahr. Das heißt, wir, Lenia, du und ich sind jetzt bald an dem Punkt, wo wir cringe sind für Leute, oder wir sind es wahrscheinlich schon, für Leute, die jünger sind, und das ist einfach schlimm.
Wir sind jetzt cringe esoterisch sein. Nur weil wir länger als 30 Sekunden über ein Thema reden. So, das ist jetzt die Definition. Ich würde jetzt gerne mal unsere Community fragen, findet ihr, wir sind esoterisch? Können wir dazu mal eine Umfrage machen? Ich
glaube, also keine Ahnung, allein, dass du mehr als 5 Teesorten hast. Dass hier alles so in so einem rosa Ton ist und dann dieses, allein das.
Wir müssen differenzieren. Also Lenia ist esoterisch. Ja, aber was sage ich, die Definition von esoterisch?
Lenia ist esoterisch und ich bin es nicht so.
Also wenn es was Gutes ist, dann bin ich das.
Aber ich habe auch irgendwie so gehört in eurer Eigenwerbung irgendwas mit Tempel. Das ist für mich esoterisch.
Ja, Lenia, das ist alles Lenia. Lenia, ja, du kriegst jetzt Redeverbot. Wir müssen so ein ESO-Ding machen, so Dirt und dann so ESO-Silence.
So eine Klangschalen-Ding.
Ey, aber sag mal im Ernst, Lisa, kann ich dir als Hausaufgabe aufgeben, dass du mal rauskriegst, was Esoterik eigentlich ist und was der Unterschied zu Spiritualität oder so ist?
Ich habe das einfach nur so gesagt, für mich ist das Gleiche.
Naja, aber Esoterik hat schon immer so ein Beigeschmäckle und ich weiß es nicht. Ich will es halt auch mal wissen, ob ich das einfach mal ownen sollte, dass ich das bin, oder ob ich dann auch irgendwelche Verschwörungstheorien zum Beispiel haben muss. Aber
okay, also soll ich dir vorlesen? Nee, du wirst das immer wissen.
Wir machen mal eine ganze Folge nur zu Spiritualität.
Ich habe ja eigentlich jetzt ESO-Verbot gegeben, also weil Lenia und ich, wir sind zwei Gewalten, wir kämpfen immer in diesem Pod. Ich finde, es macht uns halt echt auch, oh mein Gott, ich muss es jetzt nochmal kurz sagen. Ich höre ja gerade das Hörbuch Toxic Femininity.
Toxische Weiblichkeit ist von der Deutschen, das kannst du ruhig auf Deutsch sagen.
Ja, ich weiß nicht, warum ich es ja so gesagt habe. Jedenfalls habe ich das, höre ich das gerade, und da geht es gerade im ersten Kapitel um das Nice Girl, das nette Mädchen, und ich finde mich daran sehr wieder, und ich finde, sehr viele Eigenschaften, die ich in meinem Job mitbringe, bringe ich mit, weil ich diese Nice Girl Eigenschaften sozusagen gut kapitalisieren kann. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass sie gesagt hat, dass ganz viel Frauenfreundschaften ganz viel Frauenfreundschaften bestehen darin, dass man sich wieder und wieder selbst bestätigt. Also ganz oft ist es so dieses, ich schreibe meiner Freundin, hey, wie findest du dieses Kleid? Und dann kommt so, ja, super schön. Also man bestätigt sich halt so selbst. Mhm. Und das Witzige an unserer Freundschaft, Lenia, ist, dass wir das nicht machen. Dass wir so, ich finde aber auch, es ist wirklich so, mein Hirn explodierte, als ich es gehört habe. Ich dachte mir so, oh mein Gott, Lenia, Lavinia und ich sind gar nicht so, weil wir sind so komplett anders. Und wenn ich irgendwas sage, so, ja, ich finde es richtig geil, so richtig hart Penetrationssex, so richtig doll und so richtig so. Und Lenia dann so, nee, also fühle ich gar nicht. Und es ist immer so eine Kommunikation mit uns beiden. Und ich finde, das macht uns halt irgendwie echt aus.
Ja, aber
so
ihr braucht ja was zum Diskutieren, weil wenn du da zwei Menschen, die exakt gleich sind, hinsetzt, was habt ihr dann noch zu reden?
Okay, ja, cool, schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst, Maria.
Danke für die Einladung.
Es war mega spannend, mit dir zu reden.
Ja,
cool, dass wir uns jetzt endlich connected haben. Die Gen Z und ich weiß gar nicht, welche Gen wir sind, aber auf jeden Fall so. Und ihr da draußen, kommentiert uns gerne diese Folge mit ein bisschen Liebe. Ihr habt ja gehört, es gibt, braucht eigentlich, der Hate ist egal, wir brauchen Hauptsache mehr Liebe. Lasst einfach mal Liebe da, finde ich. Und ja. Empfehlt diesen Podcast weiter und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann.
Ja, bis nächste Woche Freitag.
Tschüssi. Tschüss. Geliebter auf Zeit.